Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jährlich 8 bis 10% mehr für den Einkauf bezahlen. Wenn man das letzte Jahr zurückdenkt und die Hochphase der Inflation, oder eigentlich 2 Jahre her, dann weiß man, was das bedeutet. Aber ehrlich gesagt ist das teilweise sogar Realität. Um durchschnittlich 5% sind die Mieten 2025 gestiegen, in Ballungszentren wie Berlin sogar um 9%. Mittlerweile gilt diese goldene Ein-Drittel-Regel, habe ich von meiner Frau gelernt, das berechnen die Banken so fleißig bei Krediten. Ein Drittel soll des Einkommens soll fürs Wohnen raufgehen. Klappt auch nicht mehr so richtig. 50 bis 60% sind die Regel. Und nicht ohne Grund diskutiert man in Deutschland über die aktuelle Mietpreisbremse, Mietendeckel oder vielleicht sogar eine Vergesellschaftung. Und ja, soll man überhaupt noch Einfamilienhäuser bauen? Ist das auch der falsche Weg? Welchen Weg im Thema Wohnen muss man überhaupt gehen? Und all diese Fragen wollen wir uns heute anschauen in der altbekannten, immer im Mai veröffentlichten Spezialfolge heute zum Thema Wohnen. Zusammen mit Pekka Sackner schauen wir uns das heute an und dann gucken wir mal, zu welchen Antworten wir kommen. Los geht's.
Der Politikgeflüster Podcast.
Wer Deutschlands Fachkräftemangel lösen will, braucht Menschen wie Ayet Musliu. Vor 3 Jahren kam der Familienvater aus dem Kosovo nach Berlin. 2 Tage nach seiner Ankunft hatte er auch schon einen Job als Monteur und Logistiker bei der Spedition Stoppel und Barros. Doch während er schon Steuern zahlt und zum Berliner Wirtschaftswachstum beiträgt, bleibt sein größter Wunsch unerfüllt.
Zukunft, beste Zukunft, meine Familie hier abholen, meine Kinder hier erwachsen, in Schule gehen, studieren und weiter.
Doch seine Familie aus dem Kosovo herholen kann er nicht, er findet nämlich keine bezahlbare Wohnung in Berlin. Sein Arbeitgeber hat sogar schon eine kleine Betriebswohnung als Zwischenlösung, aber ein finanzieller Zuschuss ist bei Berlins Mietpreisen nicht drin.
Es wird auch alles zu teurer, aber Gehalt bleibt immer gleich.
Ja.
Das ergibt für mich auch keinen Sinn.
Wir können uns das gut leisten, das liegt aber daran, dass meine Freundin sehr gut verdient. Ich sag mal, billig ist es natürlich nicht.
Da bezahle ich lieber die Miete, statt auf der Straße zu leben.
Ich kann es mir in Mainz auch nicht leisten, für mich selbst was zu bauen. Ne?
Der Politik-Podcast vom EHG.
Der Mietwahnsinn in Deutschland wird immer krasser. Hier in Köln haben wir ein besonders erschreckendes Inserat gefunden. Da vermietet jemand seinen Balkon für 720 Euro. Ja, den Miethai, den wollen wir doch mal persönlich kennenlernen, würde ich sagen. Schönen guten Tag. Sie vermieten also ein Zelt auf Ihrem Balkon.
Soll die Scheiße. Fabian, du weißt doch, dass ich die Kohle brauche. Ey, jetzt mach die Kamera auf.
Hey, beruhig dich.
Raus, Mann.
Beruhig
die Scheiße.
Beruhig dich.
Raus.
Ja, das war ein schöner Ausschnitt aus der Heute-Show. Die haben ein Spezial nämlich gemacht zum Thema Wohnen. Und wenn wir schon beim Thema Wohnen sind, sag mal, TM, wenn du an Wohnen denkst, welche Assoziation kommt dir denn da in den Kopf?
Also ich habe tatsächlich mehrere. Eine ist erstmal, ich habe mal so einen Ausschnitt gesehen, also ein Meme im Internet, da hat jemand in Paris eine Wohnung mit irgendwie oder so einen wirklich ganz kleinen, nur mit 12 Quadratmetern angeboten, unter der Prämisse gefühlte 16 Quadratmeter. Das fand ich schon sehr, sehr stark. Ansonsten kommt mir, glaube ich, in den Kopf so meine eigene Wohnsituation, wie die sich entwickelt hat. Ich habe das große Glück, in einem Einfamilienhaus zu wohnen, mit meiner Familie logischerweise. Aber ich habe auch die ersten 3, 4 Jahre meines Lebens in der Platte gewohnt, in Potsdam. Und das, glaube ich, so die Assoziation, die ich damit habe. Was ja, glaube ich, auch für Ostdeutschland noch verhältnismäßig typisch ist, dass man viele ältere Bauten noch stehen hat, die so zu DDR-Zeiten eben entstanden sind, vor allem Plattenbauten.
Ja, altbekannt, wenn man hier im Osten fährt, sieht man die überall entsprechend noch stehen. Übrigens, passenderweise zu dem, was du gesagt hast, vielleicht hat es einer mitbekommen, passenderweise am Freitag hatte Jan Böhmermann, ZDF-Magazin Royal, auch ein Spezial zum Thema Wohnen im weitesten Sinne. Und da war mein Highlight eine Wohnung, ich glaube in Frankfurt am Main, 16 Quadratmeter, 1700 Euro. Kalt. Insofern. Wir wollen heute über das Thema Wohnen sprechen. Das habe ich schon vor dem Intro angekündigt. Warum das Ganze? Ihr wisst ja, der Mai ist der Spezialmonat. Nach dem ersten Jahr das Thema Rassismus. Dann haben wir geguckt auf Antisemitismus und Feminismus. Haben wir die Mistnismen hinter uns gelassen und gehen über ins Thema Wohnen heute. Und warum das wichtig ist, wurde, glaube ich, schon deutlich. Ein großer Part auch im Rahmen des Wahlkampfs gewesen. Die Linke hat damit ganz groß aufgetrumpft. Und gleichzeitig haben wir hier schon ein paar Mal hier besprochen, dass es eigentlich ein Thema ist, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und das versuchen wir heute so ein bisschen zu beleuchten. Und wie vorhin auch schon mal angedeutet, im Prinzip mit dem Blick auf Mieten natürlich erstmal im ersten Bereich und den Wohnungsmarkt. Und dann gucken wir mal, wie viel wir noch Richtung Einfamilienhäuser gehen können und diesen ganzen Baumarkt, der damit auch irgendwie zusammenhängt und auch Folgen hat. Aber diese Frage, woran denkst du, wenn du ans Thema Wohnen denkst, würde ich auch den Rest natürlich gerne stellen und die Steilvorlage geht quasi, weil du gerade Paris gesagt hast, da hat AHA, glaube ich, auch Assoziation zu. AHA, was ist deine Assoziation, wenn du ans Thema Wohnen denkst?
Also wenn ich Paris aufgreifen darf, dann denke ich ans Chambre de Bonne. 7, 8, 9 Quadratmeter unter den gesetzlichen Vorgaben für ja einen mindestens vierstelligen Betrag, eher Tendenz steigend. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss. Trotzdem ist Wohnen in Deutschland für mich eine große Sorge. Also ich denke vor allem an den Berufseinstieg und ja finanzielle Hürden. Nicht an die Ein-Drittel-Regel, sondern eher an die ja 50% bis 2/3-Regel aktuell. So sieht es realistisch aus bei mir, muss ich sagen. Und ich habe das Glück, dass ich finanzielle Unterstützung von meinen Eltern noch bekomme und auch noch kindergeldberechtigt bin. Das ist ja auch ein Privileg. Aber ja, da werden viele Sachen zusammenkommen bald. Krankenkassen, Beiträge, erhöhtes Mieten, keine Studi-Privilegien mehr. Und ich glaube, dieser erste Schock, der wird mich sehr hart treffen. Und da mache ich mir jetzt schon sehr viele Gedanken drüber.
Das heißt, deine erste Assoziation war jetzt was? Du hast ja viele ausgeführt.
Ach so, Sorgen, ja, okay. Vor allem finanzielle Sorgen. Und ich denke, stellvertretend für meine Generation, für die Gen Z.
Okay, gut. Dann gehen wir weiter in die Runde, würde ich sagen. Erpi, was ist dein Blick aufs Thema Wohnen?
Also ich kann AHA tatsächlich nur zustimmen. Mir kommen dann immer meine Verwandten in den Kopf. Die wohnen in Berlin-Mitte, haben vor kurzem ein Kind bekommen und sind beide Schauspieler und bei denen geht es dann auch relativ stressig manchmal zu und mit vielen Sorgen, einfach das nicht zu schaffen. Zum Glück geht's noch, also es funktioniert doch alles, aber ich finde auch, es ist zum Teil einfach unglaublich teuer, gerade für junge Familien, junge Studierende und eben allgemein einfach Leute, die dann halt nicht so viel verdienen oder die gefühlt nicht reich sind. Und deswegen würde ich AHA dazu stimmen und auch meinen ersten Impuls, den Sorgen zu schreiben.
Dann die letzte im Runde, ML. Was ist dein Blick darauf?
Meine erste Assoziation war auch das ZDF-Magazin Royal, die Folge, die jetzt am Freitag rauskam, weil ich die auch gesehen habe und dann sofort daran denken musste, wie passend das ist, dass wir jetzt auch noch unseren Senf dazugeben zu dem Thema. Ich finde, Wohnen ist ein großes Problem, auch dadurch, dass es zumindest, ich bin jetzt schon seit einem Jahr am Gucken, immer, ob mal was Passendes dabei ist und das ist irgendwie mit meinen Vorstellungen, die ich jetzt nicht unbedingt besonders hoch ansetzen würde, gar nichts gibt, vor allem auch in dem Preisbereich. Also es gibt durchaus vielleicht eine Wohnung mit der Quadratmeteranzahl oder einem Balkon oder ähnlichem, aber eigentlich nichts in dem Bereich, wie das ein junger Mensch auch bezahlen kann, der vielleicht ausziehen möchte oder mit seinem Partner zusammenziehen möchte.
Ja, die altbekannten Nöte, auch darüber werden wir heute sprechen. Ein Mann, der keine Nöte hat, weil er ein fürstliches Salär in seinem Ruhestand bekommt. Nein, Scherz beiseite. Hans, schön, dass du heute wieder bei uns bist.
Vielen Dank für die missführende Einleitung.
Es tut mir leid, halt, es tut mir leid. Hol uns mal ab, was waren dein Gedanke, was sind deine Assoziationen und Gedanken beim Thema Wohnen?
Also zum einen, dass ich mit lebhaftem Interesse verfolge, wie ein Eigentümerwechsel der Wohnanlage, wo ich zur Miete wohne oder wir zur Miete wohnen in Berlin, wie der sich dann doch auf die Gestaltung der Mietpreise in den letzten Jahren ausgewirkt hat und auch auf die Kommunikation untereinander. Das ist dann so der Eindruck, da zeigt die soziale Marktwirtschaft auch ihre asozialen Seiten. Und das, obwohl ich tatsächlich nicht zu denen gehöre oder wir als Familie nicht zu denen gehören, die am unteren Einkommensrand rumknabbern. Aber auch für das, was man Mittelschicht nennt, ist Wohnen in Berlin, mindestens in Berlin, anderen Großstädten, ist einfach eine Luxusangelegenheit geworden. Und da zeigen sich viele Schieflagen, über die man dann in diesem Gespräch reden kann.
Das werden wir machen. Und damit würde ich vorschlagen, wir starten auch hinein in unser Gespräch. Wie angekündigt, also wie es bei den Spezialfolgen eigentlich immer ist, so auch heute führen wir das Gespräch natürlich nicht alleine, das wäre auch Wahnsinn bei dem Thema, sondern wir haben uns kompetente Unterstützung geholt. Denn wenn man zu dem Thema mal so fleißig googelt, dann stößt man über eine ganze Menge an Studien. Und bei den meisten Studien steht tatsächlich irgendwie sein Name mit drunter. Oder er war beteiligt oder er wird zitiert. Tatsächlich, die Trefferquote war sehr, sehr hoch. Und da braucht man nicht mal KI für. Bei uns heute zu Gast ist Pekka Sagner. Hallo, Herr Sagner.
Hi, hallo in die Runde.
Ja, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Warum werden Sie so oft zitiert? Was machen Sie zu dem Thema, dass Sie da die Expertise haben?
Ja, gerne. Ich bin Volkswirt im Institut der Deutschen Wirtschaft. Ich bin im Institut seit 2018 und wir sind grundsätzlich in verschiedene Themenbereiche eingeteilt. Bei uns die Wissenschaft, der Wissenschaftsbereich. Und ich bin im Themenbereich Wohnungspolitik und Immobilienökonomik angesiedelt. Und na, wir schreiben Studien zu im Prinzip all den Fragen, Nöten, Sorgen, die jetzt irgendwie in der Einleitung auch schon angesprochen wurden. Also wie erschwinglich ist das Wohnen? Wie realistisch ist es überhaupt, eine Wohnung zu finden? Wie entwickeln sich die Preise? Und was kann auch die Wohnungspolitik tun, um vielleicht all diesen Aspekten, die irgendwie damit zusammenhängen, tatsächlich auch irgendwie Rechnung zu tragen? Denn meine Assoziation zu dem Thema ist, vielleicht darf ich noch einhaken, Wohnen müssen wir alle. Ja, Wohnen müssen wir alle, entweder zur Miete und oder im Eigentum. Das sind die Opportunitäten, die wir so haben. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir wohnen. Natürlich gibt es Menschen, die finden gar keine Wohnung, keine Frage. Aber im Prinzip, ja, die breite Masse der Gesellschaft wohnt ja in irgendeiner Form und muss sich dann eben auch mit diesem Thema beschäftigen.
Das klang jetzt aber sehr neutral, wie Sie es ausgedrückt haben. Ist da in Ihnen drin mehr Ärger oder mehr Freude? Kann es, glaube ich, nicht sein. Oder mit welchem Gemütszustand schauen Sie auf die Situation?
Ja, nun bin ich ja Wissenschaftler und die Emotionen werden uns ein bisschen ausgetrieben im Studium und in dem Berufsleben. Das ist nicht unser Job, ja. Aber natürlich ist das Thema Wohnen emotional, das ist keine Frage, ja. Das merken wir auch tatsächlich bei den angesprochenen Studien, die wir eben auch so veröffentlichen, die auch gelesen werden, was sehr schön ist. Aber wo auch Rückmeldung dazu kommt, ja, in verschiedener Form, ob das jetzt in Interviews ist oder tatsächlich dann auch in der einen oder anderen E-Mail oder dem Anruf. Es treibt die Leute um, ja, es treibt die Leute um und das ist natürlich die angesprochene Preisdynamik und für viele Leute tatsächlich immer der potenziell sich erhöhende Anteil des Einkommens, der aufgewendet werden muss für das Thema Wohnen und das treibt die Leute um und das, ja, das befeuert letzten Endes diese Sorgen, die eben Teile der Bevölkerung haben tatsächlich.
Ja, wir wollen halt gemeinsam ja ein bisschen auf dieses Thema schauen und der Plan ist, um es gleich transparent zu machen, so ein bisschen uns ein paar Grundlagen gemeinsam zu arbeiten. Also Sie haben entsprechend das Wissen dazu, Sie kennen die Zahlen, so einen kleinen Überblick uns zu geben und dann versuchen wir uns an so, wir haben es schon genannt, vermeintlichen Lösungsvorschlägen so ein bisschen entlang zu hangeln, um mal zu schauen, was da so diskutiert wird, was umgesetzt worden ist und was etwas bringt oder auch nichts bringt aus Ihrer und unserer Perspektive. Und vielleicht ist die erste Frage, die wirkt erstmal ein bisschen groß so von der Formulierung her, aber ich glaube, die ist ganz wichtig, um so ein bisschen Überblick zu schaffen. Vielleicht versuchen Sie am Beginn mal zunächst erstmal darzustellen, wie hat sich denn dieser Mietmarkt in den letzten Jahren so ganz generell entwickelt? Und Sie können ja gerne, wenn Sie das wollen, schon so auf so ein paar Unterschiede hinweisen, die es so zwischen Stadt, Land oder zwischen Städten oder einfach Auffälligkeiten gibt, die Sie entdeckt haben.
Ja, gerne. Es ist immer eine Frage, wo fängt man an? Na, wo möchte man anfangen? Ich glaube, also grundsätzlich muss man sagen, Wohnungsmärkte sind zyklisch. Ja. Wir haben in Deutschland auch Phasen gehabt, tatsächlich, wo sich der Mietwohnungsmarkt alles andere als dynamisch nach oben entwickelt hat. Ja. Aber diese letzte Phase des entspannten Mietwohnungsmarkts, die liegt eben nicht in den 2000er Jahren. Ja. Man kann sagen, eigentlich ab Beginn der 2010er Jahre haben die Mietpreise und auch die Kaufpreise tatsächlich in Deutschland begonnen, relativ stark zu steigen. Das hat verschiedene Gründe. Deutschland ist unerwarteterweise gewachsen. Ja, Bevölkerungsprognose in den 2000er Jahren ging noch davon aus, dass Deutschland stark schrumpfen würde in den 2010er Jahren. Das haben viele schon wieder vergessen. Das Gegenteil ist eingetreten. Das heißt, Deutschland ist gewachsen. Gleichzeitig haben wir auch spannende Binnenwanderungstendenzen gehabt. Das heißt, Leute sind nicht nur von außen, also von anderen Ländern nach Deutschland gezogen, sondern auch innerhalb des Landes sind vermehrt tatsächlich junge Menschen in die urbanen Ballungsräume geströmt. Das hat auch damit zu tun, dass die Akademisierungsrate zugenommen hat. Ja, immer mehr Menschen haben Gymnasialabschluss gemacht und sind dann in die größeren Städte, um zu studieren. Ja, und das hat das Bevölkerungswachstum in diesen Ballungsräumen erhöht. Und Berlin ist tatsächlich in Deutschland, weil es schon angesprochen wurde, mit ein Beispiel dessen, die diese Dynamik eigentlich auf die Spitze treibt. Ja, Berlin hat sich sehr, sehr stark wirtschaftlich entwickelt, sehr, sehr stark in Bevölkerung gewachsen. Und die Kehrseite dieser eigentlich positiven Medaille, ja, die soziale Marktwirtschaft wurde schon angesprochen, des wirtschaftlichen Aufschwungs ist eben tatsächlich auch, dass die Wohnkosten gestiegen sind. Ja, und im bundesdeutschen Vergleich in Berlin beispielsweise sehr, sehr stark gestiegen sind in den letzten Jahren. Und das ist eben dann ein Problem, sage ich mal, wenn eben Teile der Bevölkerung diese Mietpreisdynamik eben nicht mitgehen. Ja, also das Einkommen dieser Teile der Bevölkerung, diese Mietpreisdynamik nicht mitgeht. Und diese Diskrepanz ist tatsächlich insbesondere in diesen, naja, besonders dynamisch wachsenden Städten besonders groß geworden in den letzten Jahren.
Gibt es denn da jetzt, also Sie haben jetzt Städte schon genannt, also die haben jetzt Berlin wieder zitiert. Da habe ich gesehen, 61% die Steigerung in Berlin zum also Vergleich 2023, 2018. München ist auch nochmal ziemlich groß. Gibt es dann irgendwelche Bereiche in Deutschland, also abgesehen jetzt vom Land vielleicht, die da Ausnahmen sind? Oder ist es eine komplett deutsche Entwicklung? Überall steigen die Mietpreise in allen Bereichen? Oder gibt es Unterschiede?
Also die Mietpreisdynamik, vielleicht darf ich nochmal kurz sagen, über welche Mieten wir eigentlich sprechen. Wir sprechen über Neuvertragsmieten. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Denn ein Neuvertrag, das betrifft circa 10% der Mieter jedes Jahr. Das ist ungefähr die Umzugsquote, die wir haben in diesem Markt. Und 90% der Mieterinnen und Mieter haben ein Bestandsmietverhältnis. Ja. Und warum ist die Unterscheidung so sehr wichtig? Naja, weil Neuvertragsmieten sich typischerweise deutlich dynamischer entwickeln als Bestandsmieten. Ja. Das ist eine wichtige Unterscheidung, weil viele, die beispielsweise einen Bestandsmietvertrag haben und viele Jahre schon in der Wohnung wohnen, wenn Sie sich mal zurückerinnern, wann die Mieten denn das letzte Mal gestiegen sind, dann sind sie für viele Haushalte tatsächlich gar nicht gestiegen und teilweise eben, wenn überhaupt, nur sehr unregelmäßig und moderat. Ja. Aber wir haben eben gewisse Kontinuität und eine relativ starke Dynamik in den letzten Jahren bei den Neuvertragsmieten. Und wie sieht das Deutschland über das Land letzten Endes erstreckt? Naja, wir haben diese urbanen wirtschaftlichen Ballungszentren, die sich eben, wie gesagt, wirtschaftlich sehr, sehr gut entwickelt haben die letzten Jahre, wo viele Menschen hingezogen sind, die mit das stärkste Bevölkerungswachstum haben. Und in den Regionen haben wir dann auch die größten Preissteigerungsraten bei den Mieten letzten Endes. Ja, denn man muss sich ja auch vor Augen führen, die Mieten können ja nur steigen, wenn irgendjemand diese Mieten auch bezahlen kann. Ja, sonst würde irgendwann ein Wendepunkt erreicht letzten Endes, wenn ein ausgerufener Mietpreis eben kein Haushalt mehr fände, der diesen Mietpreis auch bezahlen kann, ja, dann würde auch diese Mietpreise eben nicht mehr weiter steigen.
Aha, du kannst gerne gleich übernehmen.
Ich möchte da kurz was einwerfen. Zwar ein konkretes Beispiel aus meinem Umfeld, das aber sicher kein Einzelfall ist. Und zwar, also haben Sie ja schon richtig gesagt, dass viele Personen in Deutschland, viele Menschen noch in alten oder unter alten Mietverträgen leben. Und das stimmt auch, das ist sehe ich auch, also beziehungsweise deckt sich auch in meiner gefühlten Wahrnehmung. Allerdings ist es so, dass in vielen Fällen, so wie jetzt Hans auch schon gesagt hatte, entweder ein Eigentümerwechsel bevorsteht, Anforderungen gestellt werden oder sich plötzlich Interessenten melden, Unternehmen, Käufer und Eigentümer eben aktiv probieren durch teilweise, ich kann es nicht anders sagen, wirklich freche Angebote, die MieterInnen rauszuschmeißen. Und in dem Fall, von dem ich jetzt kurz erzählen wollte, ist es so, dass tatsächlich ein Bekannter von mir Schwierigkeiten hat, in eine Wohnung oder in ein WG-Zimmer einzuziehen, weil genau das der Fall ist. Soweit, dass die ganze WG vor dem BGH steht. Und es gibt viele solcher Fälle, welche Schutzmöglichkeiten gibt es da für Mieter und wie kann man dann, also ich finde es ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ja, es gibt alte Mietverträge und es betrifft nicht viele Personen, aber gleichzeitig sind genau solche Streitigkeiten Alltag.
Guter Punkt. Auf jeden Fall, ne, wenn ich die Statistikerbrille aufhabe, ne, dann schaue ich letzten Endes auf das große Gesamte und letzten Endes muss man es natürlich in gewisser Weise einordnen und relativieren. Das soll aber eben nicht bedeuten, dass diese Einzelfälle oder diese Fälle, die es eben gibt, geringeres Gewicht kriegen sollen an der Stelle, ne? Sondern letzten Endes geht es da eben um das Leben der Menschen natürlich, ne? Und so eine unerwartete Kündigung, die reinflattert, oder eine sensibel hohe Mieterhöhung, die tut natürlich weh, keine Frage. Und man muss aber auch sagen, ja, wiederum, dass tatsächlich in Deutschland so ist, im internationalen Vergleich gilt der deutsche Mietwohnungsmarkt als besonders gut geschützt. Ja, das ist was, was natürlich bei diesen Beispielen, die gerade auch genannt wurden, wenig hilft, ja, also gefühlt an der Stelle. Aber ein Beispiel aus anderen Ländern, zum Beispiel so, ja, in Großbritannien ist es so, dass man im Prinzip kaum eine Kündigungsfrist hat. Ja, du kannst im Prinzip innerhalb von 2 Wochen potenziell aus deiner Wohnung fliegen, wenn du Pech hast. Ja. Und das ist in Deutschland sehr, sehr viel besser geschützt. Auch das Thema Eigenbedarfskündigung ist im internationalen Vergleich eigentlich relativ stark abgesichert. Dass damit aber auch der eine oder andere natürlich versucht, über das legale Maß hinaus potenziell in gewisser Weise dann Mieterinnen und Mieter unter Druck zu setzen, das steht auch außer Frage. Aber da gibt es dann eben letzten Endes dann eben einfach Strafen, die dafür eingesetzt wurden. Auch beim Thema Miethöhe gibt es Strafen, ja. Mietwucher beispielsweise, ja, wenn die Miete einfach zu hoch ist. Also wir haben Rechtsrahmen, wir haben Rechtsmittel, aber dass das eben in Einzelfällen dann doch ausgenutzt wird, beziehungsweise irgendwelche Lücken versucht, irgendwelche Schlupflöcher gesucht werden, das ist natürlich auch so. Ja. Das wissen wir auch, aber das ist dann eben eine Frage des Rechtsrahmens, wie das dann eben verfolgt werden kann.
Hans? Möchte mich beziehen, Herr Sagner, auf Ihr Einleitungsstatement, da sagten Sie, naja, Sie sprachen dann gerade vom innerstädtischen Wohnungsmarkt, ja, und da gibt es eine Dynamik und dann gibt es eben, es hat dann so seine Grenze, wo Mieter oder potenzielle Mieter diese Dynamik nicht mitgehen. Da hat mir das Wort können gefehlt. Weil das ist meistens ja nicht die freie Entscheidung, deswegen, ach nö, jetzt will ich hier aber nicht mehr, sondern die können einfach nicht mehr. Und das ist doch ein wichtiger Unterschied, ob ich aus freier Entscheidung sage, ja, nee, das ist mir jetzt zu viel und ich habe eine Alternative, oder ob ich sagen kann, sorry, da ist das Wasser Oberkante Unterlippe, ich kann nicht mehr. Und zweites Argument, wo ich finde, dass da machen Sie die Dinge etwas schöner im Wording, als sie sind. Sie haben ja recht, wenn Sie sagen, 90% sind Bestandsmieten und nur 10% sind Neuabschlüsse. Nur die Neuabschlüsse von heute gehören zu den Bestandsmieten von morgen. Das heißt auch relativ, ja sicher, das, Herr Wissenschaftler, da haben wir eine Steigerungsdynamik, die auch durch Neuabschlüsse befeuert und befördert wird. Und Neuabschlüsse werden überall dort dann auch noch in höherem Ausmaß fallen sie an, wo wir das haben, was wir Verdrängung oder Gentrifizierung nennen. Die Phänomene kennen Sie auch, dass Menschen, die sich bestimmte Wohnareale, in denen sie zum Teil relativ lange gelebt haben, einfach nicht mehr leisten können. Die müssen dann ausziehen, dann kommen andere rein, dann haben wir eine höhere Miete im Neuabschluss da. Und das befeuert diese Dynamik einfach. Ich finde, das gehört auch noch mit dazu, dass man sagt, was sind die Treiber dieser Dynamik? Und ich finde, hier zeigt sich die Problematik, wenn eine Angelegenheit, die zum einen zu den grundlegenden Menschenrechten gehört, Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht, wenn das aber dann doch wesentlich als Wirtschaftsmodell und Verdienstmodell wesentlich gesehen worden. Also mir fehlen da an vielen Punkten einfach korrigierende, bremsende Kräfte, die dazu beitragen, dass das Menschenrecht auch tatsächlich als solches gelebt und erlebt werden kann.
Da habe ich keine schöne Retorte auf, Herr Wissenschaftler. Herr Pensionär, darf man das sagen?
Immer.
Nein, Sie haben ja vollkommen recht. Sie haben vollkommen recht. Das ist natürlich immer das, ja, wo man sich eben als Wissenschaftler dann unterscheidet von jemandem, der von einem Aktivisten unterscheidet oder von jemandem, der, wie soll ich sagen, der populäre wie soll ich sagen, ne, der halt einfach, ne, der interessengetrieben an der Stelle letzten Endes argumentiert. Ja, wir haben Statistiken, die versuche ich Ihnen möglichst objektiv hier an der Stelle tatsächlich zu berichten. Die Einordnung dieser Zahlen, die obliegt uns manchmal im Fazitteil, ja, keine Frage, das machen wir natürlich auch, aber die obliegt dann eben auch der breiten Öffentlichkeit. Ja, ich kann Ihnen zumindest sagen, ja, wenn Sie sagen Bestandsmietvertrag versus Neuvertrag, wir haben es einleitend gehört, im letzten Jahr sind die Neuvertragsmieten um gut 5% gestiegen, ja, die Bestandsmieten haben sich im gleichen Zeitraum um knapp 2% erhöht oder um gut 2% erhöht. Ja, das heißt, da ist ein deutlicher Unterschied, ja, den wir einfach machen müssen zwischen dem, was der Markt macht, ja, und dem, was letzten Endes diese Bestandsmietverhältnisse machen. Ja, das ist eine ganz, ganz andere Dynamik. Ja, die Bestandsmietentwicklung letzten Endes ist eben quasi a pari und viele, viele Jahre tatsächlich unter der Inflationsentwicklung gewesen. Das darf man eben auch nicht unterschlagen an der Stelle. Aber keine Frage, insbesondere, und da mag vielleicht auch der Großstadtblick an der Stelle vielleicht auch ein bisschen den Blick letzten Endes auf die gesamte Republik ein bisschen trüben, ist es eben so, dass die Großstädte dahingehend auch teilweise Probleme haben. Ja, nicht jede Großstadt, aber viele Großstädte haben Probleme mit der hohen Mietdynamik und haben auch tatsächlich auf lokaler Ebene dann eben große Probleme mit den Debatten um Gentrifizierung. Ja, man, gerade in Berlin sieht man es ja auch, wie es die Wählerinnen und Wähler letzten Endes umtreibt. Das war ne, bei vielen der letzten Wahlen letzten Endes mit wahlentscheidend. Das will ich damit gar nicht kleinreden. In Berlin haben wir eine Wohneigentumsquote, die liegt gerade mal bei 20%. Das heißt, 80% der Bevölkerung in Berlin wohnt eben zur Miete und fühlt sich dann ja in die eine oder andere Richtung eben auch diesen Marktkräften ausgesetzt.
Hans, du kannst nicht reagieren. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen?
Ja, klar.
Es passt an der Stelle ganz gut. Ich habe mal nachgeguckt, vielleicht können Sie mir helfen. Also, ich habe gefunden bei den Bestandsmieten. Laut Statistischem Bundesamt lag der Mietpreisindex im März 2025 bei 109 Punkten, was ein Anstieg von 8,8% gegenüber dem Basisjahr 2020 entspricht. Das würde ja bedeuten, dass wir dann doch einen deutlichen Anstieg bei den Bestandsmieten von 2020 bis 2025 hatten. Ist das korrekt?
Genau, aber geteilt durch ungefähr 4 Jahre sind es dann die 2%, die ich angeführt habe.
Ja, jetzt setzen wir voraus, dass natürlich die Löhne nicht in dem Zeitpunkt um 8,8% gestiegen sind und nicht in der
Sind sie aber.
Ja, okay. Ist ja eine Frage, wenn alle anderen Kosten auch entsprechend steigen, ist es ja nämlich nicht recht. Ja, aber ja, ich wollte jetzt kurz die Zahlen nochmal nehmen, weil das fand ich interessant. Das fand ich interessant. Entsprechend kann man ja nachlesen auf dem Index. Hans, du hast das Wort.
Ja, das fügt sich da ganz gut. Also Prozent heißt natürlich auch immer Prozent von was? Was ist die Bezugsgröße? Nicht? 2% einer niedrigen Ausgangs- oder Bezugssumme sind viel mehr als 5% einer niedrigeren Bezugssumme. Aber egal, ich wollte nur biografisch anmerken, der Pensionär ist nach wie vor als freier Journalist sozusagen im Felde tätig und da spielt jetzt auch eine biografische Dimension mit rein. Mein Vater war 40 Jahre lang Stadtplaner. Er hat sozusagen in einer mittelgroßen Großstadt in Hannover nach dem Krieg sozusagen auch den Wohnungsbau da mit organisiert und sein Vater wiederum, mein Großvater, war einer der Pioniere des sozialen Wohnungsbaus in Berlin. Also da sind dann auch biografisch über emotionale Befindlichkeit hinaus, ist das eine Thematik, mit der ich mich dann doch auch eigentlich seit vielen Jahrzehnten beschäftige. Und deswegen finde ich, und ich bleibe bei dem Punkt, was uns fehlt, und das drückt sich ja auch in der Tatsache aus, die Sie genannt haben, dass wir in Deutschland aus Gründen, die man definieren kann, einen weitaus geringeren Teil an Wohneigentum haben, den Menschen selbst bewohnen. Wir haben einen höheren Mietwohnungsanteil im Vergleich zu anderen Nationen. Und das muss, wie gesagt, wenn man nicht will, dass man da in soziale Fallen und Fallgruben tappt, da braucht es einer, finde ich, einer regulierenden, braucht es regulierender Regelungen, die teilweise rechtliche sein können, die aber auch Formen von Eigentumsbildung, also Stichwort Wien mit einem hohen Anteil des sozialen Wohnungsbaus, das sind, finde ich, große Hebel und Möglichkeiten, die wir noch nicht in dem Maße bedienen oder nutzen, wie sie eigentlich nötig wären.
Ich wollte auch kurz darauf eingehen, weil das vorhin auch Thema war. Sie hatten gesagt, dass in Deutschland der Mieterschutz recht hoch ist. Und da würde ich genau darauf eingehen, was Hans gerade gesagt hatte. Sie hatten sich jetzt auf Großbritannien bezogen. Da habe ich jetzt auch nur auf die Schnelle eine Zahl von Trading Economics gefunden, dass die Eigentumsrate bei 65,2% liege. Die Zahl müsste man noch verifizieren, aber ich werfe die mal so in den Raum. Und im Verhältnis zu Deutschland sieht es jedenfalls auch in anderen europäischen Staaten ganz anders aus. Also teilweise bei 80-90% Wohneigentum. Und da kann man, finde ich, auch das Recht nicht vergleichen, beziehungsweise bin ich dann sogar der Meinung, gerade dann bedarf es dieses Mieterschutzes, vielleicht sogar eines ganz neuen Konzepts, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Was ich gerne noch anführen würde, ist der Unterschied zwischen Ost und West, was die Eigentumsanteile angeht. Da gehen die Prozente stark auseinander. Es hat, ich weiß gerade gar nicht, ob Böhmann das auch in seiner Folge erwähnt hatte, aber das ist erwiesen, dass sehr viel vererbt wird, sehr viele Immobilien vererbt werden, Einfamilienhäuser, aber auch Wohnungen. Und sehr viel mehr im Westen als im Osten. Und da interessiert es mich, welche Auswirkungen Sie auf die Mietsituation im Vergleich zwischen Ost und West sehen. Also sind die Probleme dieselben oder sehen Sie unterschiedliche finanzielle Hürden? Also in Ost und West, gibt es da Unterschiede oder sind die Probleme dieselben?
Absolut relevanter Aspekt. Grundsätzlich ist es so, wo eine Eigentumsquote natürlich historisch gewachsen ist, geringer im Osten immer noch. Dafür hat der Osten aufgeholt, was die Wohneigentumsbildung angeht. Ja, wir haben da Dynamik gesehen, während sie tatsächlich die Wohneigentumsquote im Westen jetzt schon seit über einem Jahrzehnt tatsächlich stagniert, während der Osten tatsächlich auch in den letzten Jahren noch aufgeholt hat ein bisschen. Aber grundsätzlich, sie bleibt weiterhin geringer. Und ein wichtiger angesprochener Aspekt ist natürlich auch der intergenerationale. Natürlich ist es aufgrund der verschiedenen Systeme in der DDR und BRD auch so, dass eben weniger Immobilieneigentum vererbt werden wird in den ostdeutschen Ländern. Und das ist ein absolut relevanter Aspekt. Ja, das hat dann letzten Endes, ne, die soziale Marktwirtschaft argumentiert ja auch immer letzten Endes mit sozialer Gerechtigkeit an der Stelle. Und man kann schon durchaus argumentieren, dass die Ausgangssituation eben eine andere ist für jemanden, der potenziell Immobilieneigentum erben wird im Lebensverlauf. Ja, das ist typischerweise nicht in jungen Jahren so, hoffentlich nicht in jungen Jahren so, aber irgendwann im Lebensverlauf, wenn denn die Eltern im selbstgenutzten Eigentum wohnen oder potenziell sogar als Vermieter im Markt aktiv sind, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ein Teil dieses Erbes dann tatsächlich auch auf die jüngere Generation übergeht. Und das bringt natürlich finanzielle Vorteile. Ja, keine Frage. Ich meine, wir haben Erbschaftssteuern ja auch unter anderem deswegen. Natürlich ist ein nicht zu vernachlässigender Teil Erbschaftssteuer befreit. Aber ja, diese Vorteile bleiben. Und natürlich im Lebensverlauf können sich dadurch dann auch entsprechend Vorteile für Haushalte, die eben so eine Erbschaft erwarten können, ergeben. Keine Frage, das ist so. Ja.
Aha, magst du erstmal reagieren? Okay, dann bin ich jetzt dran. Ich möchte mich auch mal dazu äußern. Also in Deutschland ist die Situation, finde ich, gar nicht so gut vergleichbar mit anderen europäischen Staaten, weil ja auch hier über die Hälfte der Bevölkerung zur Miete wohnt, was wirklich viel ist. Und es wurde bereits angesprochen, dass eigentlich ja Eigentumswohnungen einen großen Vorteil gegenüber Mietwohnungen haben, eben weil sie sozusagen im Eigenbesitz sind und dementsprechend dann auch wieder Geld einbringen, wenn man sie weiterverkaufen sollte und man nicht permanent Miete zahlen muss, die potenziell auch steigt. Meine Frage wäre, wie haben die Veränderungen der letzten Jahre sowohl wirtschaftlich als auch politisch, also zum Beispiel die Corona-Pandemie oder jetzt die Grundsteuerreform, wie haben die sich auf den Mietmarkt ausgewirkt? Also die Politik wirkt ja doch durch ihr Handeln, ob nun gewollt oder nicht, immer in den Wohnungsmarkt hinein. Und gerade die Grundsteuerreform hat ja jetzt durchaus Neubewertungen der Immobilien, der Grundstücke und letztendlich auch der Mietwohnungen zur Folge, die ja potenziell an die Mieterinnen und Mieter weitergetragen werden, oder?
Die Grundsteuerreform sehe ich an der Stelle nicht zwingend als eine große große Reform dahingehend, also viel entscheidender letzten Endes von wohnungspolitischer Seite in den letzten Jahren war beispielsweise die Einführung der Mietpreisbremse 2015, ja, oder war das gescheiterte Experiment des Berliner Mietendeckels 2019. Wir haben noch andere Reformen. Ende 2020 beispielsweise gab es Reformen bei den Maklerprovisionssätzen, die letzten Endes den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum erschwinglicher machen sollte. Die Grundsteuer ist insofern aktuell natürlich ein ganz, ganz heißes Eisen, weil sie in diesem Jahr, weil in diesem Jahr die neuen Grundsteuerbescheide versendet werden, ja. Und viele Grundsteuerbescheide sensibel stark gestiegen sind, ja, in vielen Regionen. Ja, es musste eine Neubewertung letzten Endes der Grundstücke und der Immobilien stattfinden, weil wir eben veraltete Bewertungsansätze da genutzt haben. Und in einigen Kommunen bedeutet das eben Grundsteuersteigerung von 50%, ja, oder mehr in Einzelfällen. Es gibt Teile der Kommunen, wo tatsächlich auch die Grundsteuer sinkt, das gibt es auch. Aber insbesondere in diesen angesprochenen urbanen Ballungsräumen, wo sich eben die Preise in den letzten Jahren dynamisch entwickelt haben, ja, fand eine Neubewertung statt. Und dort ist das natürlich ein Aspekt insofern, als dass, ne, wenn wir über Miete sprechen, sprechen wir typischerweise über die Netto-Kaltmiete. Ja, das heißt, das ist das, was letzten Endes der Vermieter an der Stelle eben bei der Steuer angibt. Und die angesprochene Grundsteuer ist in dem Fall Teil der kalten Betriebskosten, ja, die umlagefähig sind. Und für die Mieterinnen und Mieter, ehrlicherweise, wenn man kalkuliert in Bezug auf das Budget, ist es eigentlich die Brutto-Warmmiete. Ja. Sprich, die kalten Betriebskosten eingerechnet, da ist dann auch sowas wie ein Hausmeisterdienst oder ein Lift, der betrieben werden muss, beispielsweise mit bei. Und die Heizkosten, ja, und dahingehend ist natürlich einiges passiert. Ja, die Grundsteuer, die wird umgelegt werden. Aktuell ist das eben so, dass eben die Grundsteuer zu 100% auf die Miete umgelegt wird. Und natürlich das Thema Heizkosten ist auch ein ganz, ganz entscheidendes. Ja, also das Thema, insbesondere im Wohnbereich, war eben ganz, ganz sensibles mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Energiepreisschock. 75% des deutschen Wohnungsbestandes werden fossil beheizt. Ja, waren eben direkt dann tatsächlich auch von diesen Energiepreissteigerungen direkt betroffen. Und auch dieser Kostenpunkt wird dann eben tatsächlich auf die Nutzerinnen und Nutzer der Wohnung, eben in dem Fall Mieterinnen und Mieter, bei Selbstnutzern ohnehin also direkt umgelegt. Ja. Sprich, diese berühmte zweite Miete, ja, das sind dann die Nebenkosten, die hat sich in den letzten Jahren eben auch nach oben entwickelt.
Aha, du kriegst das Wort.
Ja, ich wollte mal ein wirtschaftsliberales Argument oder eine Ansicht hier reinschmeißen, unabhängig davon, ob ich sie unterstütze oder nicht. Und zwar gibt es in vielen Großstädten aktuell die Situation, dass Eigentum nicht mehr an eine einzelne Person vererbt werden kann, weil im Falle mehrerer Geschwister ein Geschwisterkind das andere nicht auszahlen kann. Typisches es kommt zum Erbfall und oder dass der Wohnblock in Harlaching, was auch immer. Nehmen wir eine schöne Gegend in München und ein Erbfall liegt vor und ein Geschwisterkind kann das andere nicht ausbezahlen. Jetzt ist es so, dass in solchen Fällen es häufig zum Verkauf kommt und die Immobilie nicht weitergegeben wird. Das führt dann aber wiederum dazu, dass neue Mietverträge entstehen, also die Wohnungssituation nur noch angespannter wird. Und meine Frage an Sie ist jetzt, halten Sie es für sinnvoller, dass neue Wohnungen entstehen und damit theoretisch das Potenzial von neuem Wohnraum geschaffen wird? Oder wäre es sinnvoller, Steuersenkungen einzuführen oder andere Möglichkeiten zu subventionieren, um eine Erbschaft zu unterstützen?
Das ist ein spannender Aspekt. Also die neue Bundesregierung hat ja dahingehend zumindest einen Aspekt jetzt neu mit aufgegriffen, dass die energetische Sanierung für die selbstgenutzte, vererbte Immobilie für die Nachkommen potenziell steuerfrei gestellt werden soll. Also das ist jetzt hier für den Selbstnutzer. Die Frage zielte aber jetzt auf private Investoren letzten Endes ab. Vielleicht, bevor ich direkt antworte, privater Mietwohnungsmarkt, also 60% des deutschen Mietwohnungsbestands werden von Privatpersonen gehalten. Ja, das vergisst man manchmal auch, insbesondere wenn man die Großstädte im Fokus hat, weil in den Großstädten Immobilienunternehmen etwas größeren Anteil einnehmen als die privaten, nicht als die privaten, aber insgesamt einen größeren Anteil. Aber bundesweit gesehen, 60% des Mietwohnungsmarkts sind eben von den angesprochenen Privathaushalten tatsächlich bereitgestellt. Das ist der größte Anteil. Ja, und damit machen die privaten Vermieter auch nach den Selbstnutzern insgesamt im deutschen Wohnungsmarkt die zweitgrößte Gruppe aus. Und ich sympathisiere insofern mit der Idee, potenziell über Steuerfreiheit oder Stundung oder wie auch immer, ne, man kann halt über Finanzierungskonstrukte nachdenken, als dass eben verschiedene Studien zeigen, dass diese privaten Kleinvermieter, ja, die typischerweise eher weniger Einheiten vermieten, tatsächlich auch für die Mietpreisstabilität einen wichtigen Beitrag leisten. Es gibt Studien vom Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung beispielsweise, die sagen, dass private Kleinvermieter ihre Mieten im Bestand eben, wenn überhaupt, nur sehr selten und auch moderat anheben, ja, weil eben so ein privater Kleinvermieter nicht irgendwelche Automatismen letztendlich sich anlegt, ja, der dann regelmäßig überprüft, wie hat sich denn der Mietspiegel entwickelt und wie kann ich denn meine Miete anpassen. Sondern private Kleinvermieter, das zeigen auch unsere Erhebungen, sind in der Regel an einem stabilen Mietverhältnis ohne Sorgen mit der Mieterin oder mit dem Mieter interessiert. Ja. Und das letzte Quäntchen Rendite spielt an der Stelle für diese Vermietergruppe nicht immer die entscheidende Rolle. Insofern finde ich es gut, über potenzielle Maßnahmen nachzudenken, wie wir uns diesen auch im internationalen Vergleich hohen Anteil an privaten Vermietern im Wohnungsmarkt tatsächlich erhalten.
Ja. Ich wollte mal Bezug darauf nehmen, also wie Sie schon erläutert haben, ist ja gerade in den Großstädten und in den Ballungsräumen die Mietsituation, die Wohnsituation extrem angespannt. Das hat sich über die letzten Jahre angebahnt, das war abzusehen, es wurde einfach nicht genug gebaut. Dennoch werden in Deutschland pro Tag 52 Hektar Boden versiegelt, das ist so ein Richtwert, und es geschieht ja Neubau. Und klar, die Bevölkerung steigt, vor allem durch Einwanderung, durch den Konflikt in der Ukraine haben wir eine höhere Bevölkerung hier, auch wenn sie demografisch natürlich sinken würde. Wie viel Potenzial an leerstehenden Wohnungen, also gerade aus dem Osten ist ja nach der Wende viel Abwanderung geschehen, Sie haben es schon angesprochen, viel Binnenwanderung. Wie viel Potenzial an leerstehenden Wohnungen besteht denn außerhalb der großen Städte, im ländlichen Raum, gerade in Ostdeutschland natürlich? Wie viel wäre da rauszuholen oder theoretisch nutzbar, wenn man es schaffen würde, dass die Menschen dort wohnen?
Ungefähr 2 Millionen Wohnungen. Das ist die Zahl, die so immer wieder kursiert. Das ist sehr viel. Die große Krux ist natürlich, dass die Wohnungen in den Regionen stehen, wo die Leute eben nicht wohnen möchten. Ja, das ist kurz verkürzt letzten Endes der Grund. Und deswegen ist das auch nicht ein schlummerndes Potenzial, das in kurzer Zeit letzten Endes Entlastung bringen kann. Natürlich haben wir in den letzten Jahren beispielsweise auch mit der Corona-Pandemie und mit der Digitalisierung und Homeoffice-ifizierung dahingehend einige Tendenzen gesehen, die das potenziell unterstützen könnten. Ja, wir sehen beispielsweise, dass auch tatsächlich die Preisdynamik im weiteren Umland dieser angesprochenen Ballungsräume in den letzten Jahren zugenommen hat, weil viele Haushalte, die eben im Dienstleistungsbereich oder im wissensnahen Dienstleistungsbereich tätig sind, sprich die Büroarbeit machen, einen immer größeren Teil letzten Endes aus dem Homeoffice arbeiten können. Ja, und wenn ich nur 1 bis 2 Mal in der Woche in die Stadt reinpendeln muss, dann nehme ich potenziell eben auch eine längere Pendeldistanz in Kauf und habe dann eben auch durchaus Chancen für, naja, den erweiterten Speckgürtel, aber eben nicht tatsächlich, wenn es dann über eine Stunde hinaus an Pendelzeit angeht. Ja, das ist dann für viele Regionen tatsächlich zu viel. Das ist nicht unbedingt in Berlin so, weil Berlin selbst sehr, sehr groß ist und innerstädtisch schon Pendelzeiten von einer Stunde keine Ausnahme sind. Und deswegen ist man auch bereit, ins Umland ein bisschen weiter zu pendeln, weil es eine gute ICE-Verbindung gibt. Ja, aber in den kleineren der Großstädte, ja, ob das jetzt Frankfurt oder Stuttgart oder beispielsweise ist, da ist dann eine Stunde schon eine andere Hausnummer. Ja.
Wir haben ja jetzt schon gar nicht
viel. Also, ja, Darf ich noch ganz kurz? Ja,
klar, immer.
Ich würde vielleicht noch auf eine Sache eingehen. Dadurch, dass immer mehr Menschen teilweise von zu Hause gearbeitet haben, gerade während des Lockdowns, aber auch dabei geblieben sind, dadurch, dass immer weniger in Geschäften tatsächlich analog eingekauft wird, sondern häufig bestellt wird, werden ja auch neue Kapazitäten an Immobilien frei. Gerade in Innenstädten, also Innenstädte, sage ich mal, veröden so ein bisschen, kommt natürlich drauf an, wo man ist. Das Problem besteht ja so ein bisschen darin, dass man dieses Potenzial nicht nutzen kann, weil die ja nicht als Mietwohnungen angelegt sind, beziehungsweise als Wohnungen angelegt sind. Aber wäre es theoretisch möglich, dass man das umbauen könnte? Würde sich das lohnen oder ist das nur verschenkte Mühe?
Nein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, über den jetzt auch vermehrt nachgedacht wird, von politischer Seite, aber auch in der Wohnungswirtschaft. Es gibt Projektentwickler, die fokussieren sich genau auf das, ja, auf den Umbau von Büroimmobilien, die sozusagen obsolet wurden aufgrund dieses angesprochenen jetzt höheren Anteils an Homeoffice und geringeren Bedarf an Bürofläche. Die Krux ist aber, so eine Büroimmobilie ist eben ganz anders im Grundriss angelegt als so ein Mehrfamilienhaus. Ja, das fängt mit der Infrastruktur im Haus an, sprich, ne, irgendwelche Kanalisationsanschlüsse, aber dann auch wasserführende Leitungen, Strom etc., Brandschutz. Ja, Treppenhäuser müssen ganz, ganz anders aufgebaut sein an der Stelle. Sprich, es geht, ja, es geht und es wird auch gemacht, aber es kostet eben auch. Es ist aufwendig, es ist kein kurzfristig zu hebendes Potenzial, es dauert so ein Umbau. Und naja, oft scheitert es letzten Endes auch einfach an den Kosten, ja, weil der Kaufpreis von so einem Büroobjekt muss dann eben auch dazu passen, dass eben sehr, sehr viel in den Umbau investiert werden muss. Und das macht diesen Prozess einfach zäh. Ja, aber es ist ein absolut valider Punkt und ein wichtiger Punkt, ja.
Wir haben ja jetzt schon ganz viel über Probleme gesprochen, die dieser Mietmarkt hat, oder das hat wurde alles ja auch assoziiert letztlich. Vielleicht bevor wir das nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzukehren, ich würde Ihnen gerne mal eine provokante These entgegenwerfen. Und zwar haben Sie die ganze Zeit den schönen Begriff Preisdynamik benutzt, quasi. So ein bisschen euphemistisch für diese großen Preissteigerungen. Und das suggeriert natürlich auch, dass wir letztlich einen Marktmechanismus haben, wo einfach ein Nachfrageüberhang existiert und der Preis treibt den Preis hoch. Ich würde jetzt mal frei nach Isabella Weber sagen, ist nicht der Fall, sondern wir haben hier einfach viele Unternehmen, die ganz, ganz stark Übergewinne erwirtschaften. Und dann reden wir vielleicht nicht über diese Privaten, die Sie gesagt haben, aber selbst da habe ich ein, zwei Studien gefunden, die das kritischer sehen. Aber zumindest bei den großen Bauunternehmen kann man schon sagen, bei Renditen, die knapp an eine Milliarde gehen oder bei Gewinnen, nicht Renditen, Gewinnen am Ende, kann man sich schon die Frage stellen, wie viel Übergewinne sind dabei? Oder wenn ich die Frage anders formuliere, wie sehr sind diese Preissteigerungen, die Sie zitiert haben, wirklich eine Folge von höheren Ausgaben, die ich umlege? Ja. Und wie viel ist davon eigentlich, ja, letztlich meine eigene Einnahme, die ich nur erhöhe? Ja. Deshalb meine provokante These, bräuchten wir nicht eigentlich im Bereich des Immobilienmarktes für Unternehmen eine Übergewinnsteuer, weil genau die kehren ihre Übergewinne quasi ab. Ist das nicht die Steuer jetzt an sich, aber sind die Übergewinne eine Antwort auf diese Problematik auf dem Immobilienmarkt?
Ja, letzten Endes sind es ja die Renditen, die eben genau die Anreize schaffen, tatsächlich auch zu investieren. Ja, also wir brauchen also eine hohe Rendite, egal für welches Produkt, ja, egal für welches Gut. Letzten Endes bedeutet eine Signalwirkung für potenzielle Investoren, da möchte ich rein, da möchte ich mein Geld investieren. Da rentiert es sich letzten Endes eben wirtschaftlich aktiv zu sein. Ja. Es ist eine ganz, ganz wichtige Signalwirkung. Und tatsächlich bei diesen Knappheiten, die wir haben im deutschen Wohnungsmarkt, wir haben jetzt die Fertigstellungszahlen für letztes Jahr wurden jetzt unlängst veröffentlicht. Wir haben im letzten Jahr 251.000 Wohnungen fertiggestellt. Das Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung sagt, wir brauchen in den nächsten Jahren jährlich ca. 320.000 Wohnungen. Das wären im letzten Jahr eben rund 70.000 Wohnungen zu wenig rechnerisch gebaut wurden. Das Letzte, was wir jetzt eigentlich bräuchten, sind in der Phase, in der Investoren ohnehin gerade sehr zurückhaltend sind, in den deutschen Wohnungsmarkt zu investieren, weil das Letzte der Signale, die wir zurzeit bräuchten, hey, wir nehmen euch noch mehr von der Rendite weg. Denn die große Krux, die wir ja zurzeit sehen, und warum tatsächlich auch die Fertigstellungszahlen zuletzt so stark zurückgegangen sind, ist, dass der Fremdkapitalzins mit dem Energiepreisschock, der im allgemeinen hohen Inflationsrate und der Reaktion der EZB eben sehr stark nach oben gegangen ist. Das heißt, es ist nicht so, dass die Unternehmen nicht bauen würden, aber dass zurzeit eben nur gebaut werden kann, wenn man im Neuvertrag eine Miete von ca. 20% erzielen könnte, ja, im Neubau. Und das ist für viele Haushalte zu viel. Ja, und deswegen wird zurzeit nicht gebaut.
Verständlich. Meine Frage haben Sie trotzdem nicht komplett beantwortet. Sie haben zwar gesagt, dass diese besagte Steuer nicht sinnvoll wäre, das habe ich verstanden. Ich glaube, das ist auch unisono, wenn man so ein bisschen die Berichte dazu liest. Allerdings ist für mich weiterhin die Frage, und ich weiß, dass Sie das nicht 1:1 gegenrechnen können, weil Sie die Rechnung der Unternehmen ja nicht kennen. Aber mein Gefühl, und das ist nur ein Gefühl aktuell, das sagt schon, ich verstehe teilweise diese Extrempreissteigerungen nicht. Und ich ziehe gerne die Vergleiche an der Stelle zu der von Ihnen gesagten Ukraine-Krise und den Preisschock, der damit einherging. Da haben wir auch gesehen, wie Energiekonzerne, und da kann man es, glaube ich, relativ gut rausrechnen, Preise extrem nach oben getrieben haben. Nicht nur Energiekonzerne, sind ja auch teilweise auch damit verbundene Unternehmen gewesen, die irgendwie höhere Produktionskosten hatten und, und. Und mir ist bewusst, man kann es nicht 1:1 gegenrechnen und sagen, so sind die Kosten, so sind die Umlage. Mein Gefühl ist aber, dass hier, um frei nach Marx zu sein, der Kapitalismus richtig durchschlägt, weil hier kann man Geld verdienen. Würden Sie das unterschreiben, dass es da diese Tendenzen gibt? Oder sagen Sie, nein, nein, das ist alles normales Marktgeschehen und so muss es halt sein, so ist es halt in der Theorie auch?
Ich glaube, wir müssen trennen zwischen dem, was jetzt am Mietwohnungsmarkt passiert und potenzieller Rendite, die beispielsweise ein Projektentwickler hat, wenn er was baut. Ja, das sind ganz, ganz andere Risikostrukturen, die eingegangen werden müssen. Nehmen wir jetzt die Entwicklung bei den Neuvertragsmieten. Zum einen ist es die Knappheit am Mietwohnungsmarkt, die die Preissteigerung natürlich ermöglicht. Zum anderen sind es natürlich aber auch die allgemeinen Preissteigerungen, die so einen Vermieter motivieren, letzten Endes auch die Miete für die Mieterinnen und Mieter anzuheben. Denn ich als Vermieter habe natürlich auch entsprechend höhere Kosten. Ja, und ich bin als Vermieter bin ja auch in gewisser Weise an der Preisstabilität meiner Miete interessiert. Wenn wir die Debatte nämlich führen würden bezüglich einem Arbeitnehmer und der Arbeitgeberrelation, dann würden ja alle sofort sagen, hey, lieber Arbeitnehmer, die Preise, die steigen gerade relativ dynamisch, erkundig dich doch mal bei deinem Arbeitgeber, über den ich einen höheren Lohn zahlen kann, um diese allgemeinen Preissteigerungsraten gewisserweise abzufangen. Und dieser Gedanke, den haben die Vermieter ja logischerweise auch, ja, wie wir alle in den letzten Jahren, die Preise steigen und wir fragen uns so ein bisschen, wo bleiben die Einkommen, die wir so erwirtschaften? Und natürlich, wenn der Markt das hergibt, ja, die Knappheiten da sind, dann habe ich natürlich auch als Vermieter potenziell die Möglichkeit, auch auf diese allgemeinen Preissteigerungen in Form von einer höheren Miete, die ich dann letzten Endes verlange, zu reagieren.
Also ist es doch ein bisschen Mitnahmeeffekt, richtig?
Es ist sicherlich, natürlich. Ich kann den Preis nur verlangen, wenn der Markt das hergibt. Ja, keine Frage. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Projektentwickler, also die bauen, beispielsweise in den 2010er Jahren sehr, sehr gutes Geld verdient haben. Ja, weil letzten Endes einfach die Nachfrage und die Absatzmöglichkeit neu gebauter Immobilien einfach sehr, sehr gut war. Ja, das Investoreninteresse sehr, sehr hoch war, solche Objekte zu kaufen und dann zu vermieten. Ja, also ein Beispiel, so eine Marge beim Projektentwickler, ja, zweistellig ist die auf jeden Fall gewesen. Ja, eher so Richtung 15%. Und je nach Objekt, je nach Risikoprofil natürlich dann entsprechend auch mal höher. Ja, keine Frage, aber ich gehe natürlich in Vorleistung, ja, Risikoprofil etc., hohe Rendite, hohes Risiko. Ja.
Hans, bevor du, darf ich eine Sache noch ganz kurz? Nur als letzte Frage, weil wir gerade beim Problem so sind und Thiem hat schon gesagt, also eine Ursache, die man ja immer annimmt, von mir ja gerade auch suggeriert, sind die zu geringen Anzahl von Neubauten, Sie hatten es ja auch genannt. Ist es jetzt der einzige Grund, der diese Preisdynamik mitbefeuert oder gibt es noch weitere externe Effekte, wie man das so schön nennt, die das irgendwie mit beeinflussen, oder ist das der einzige Punkt, den Sie benennen würden?
Naja, es ist mit auch natürlich, was es zulässt, dass die Mietpreise steigen, ist auch als wichtiger Nebensatz für nicht jeden der Bevölkerung, aber doch für große Teile der Bevölkerung, eine recht hohe Einkommensdynamik in den 2010er Jahren, auch bis zu Beginn der 2020er Jahre, die Erschwinglichkeit erhöht hat. Denn wenn man sich anschaut, wer denn diese teuren Mietwohnungen tatsächlich dann, ne, die teuer werdenden Mietwohnungen bezieht, dann gilt oft doch eine berühmte Faustregel der 30 beziehungsweise 33%. Denn Vermieter wird sich dann natürlich, und das ist ein anderes Problem, aber ein Vermieter wird sich an der Stelle natürlich dann für den liquidesten Mieter entscheiden und der dann potenziell eben diese Einkommensmietrelation eben noch erfüllt und wo man als Vermieter sagen kann, ja, der übernimmt sich jetzt nicht, wenn er diese Wohnung hier bei mir mietet. Ja, aber auch vorhin schon angesprochen, das bedeutet aber auch, dass Teile des Marktes einfach außen vor bleiben, also Teile der Bevölkerung außen vor bleiben bei diesem Angebot, weil sie tendenziell eben diese Preise nicht mitgehen können. Ja, es gibt Leute, die können diese Preise mitgehen, aber insbesondere in den Städten, wo die Preise besonders stark steigen, ist eben der Anteil derjenigen, die diese Dynamik nicht mitgehen können, einfach auch ja, groß. Ja.
Hans.
Da möchte ich direkt anschließen. Ich hatte vorhin schon mal Stichwort Wien gesagt, die einen relativ hohen Anteil an Wohnraum in kommunalem Besitz haben. Was sich für die Mietpreisentwicklung in Wien, soweit mir das bekannt ist, ein Stück weit dämpfend auswirkt. Wir hatten in der Vergangenheit, in der Bundesrepublik zumindest, hatte es auch höherer Anteil von gemeinwirtschaftlichem Wohnungsbau gegeben, zum Teil mit furchtbaren Auswirkungen. Neue Heimat, den Älteren von uns ist das noch als ein Drama und Desaster ohne Ende in Erinnerung. Die Frage ist, und da frage ich jetzt wirklich, weil Sie als Wissenschaftler auch den Überblick haben, welchen Anteil von gemeinwirtschaftlich organisierten Wohnungsbau oder Bestand an Mietwohnungsbau hielten Sie oder halten Sie eigentlich für sinnvoll, um einer frei sich ausufernden Marktdynamik ein Gegengewicht entgegenzusetzen? Wie viel sozialen Wohnungsbau, gemeinwirtschaftlichen Wohnungsbau bräuchten wir eigentlich?
So eine schöne Frage. Tatsächlich waren wir jetzt unlängst eine Studie auch dazu, die ist noch nicht veröffentlicht, aber wir saßen jetzt unlängst dran an dieser Fragestellung. Und wir für uns sind zu dem Schluss gekommen, dass wir nicht die sind, die sowas beantworten können, weil das bleibt eine hochnormative Frage. Also es ist eine hochnormative, es ist eine politische letzten Endes auch an der Stelle. Und zwar wie viel Budget, Staatsbudget möchte man denn aufwenden? Ja, für diesen Fakt, für diesen Aspekt. Ja. Sie haben Wien angesprochen. Also in Wien wohnen ca. 60% der Haushalte eben in einer kommunalen oder in einer gemeinnützigen Wohnung. Ja, in Deutschland sind es unter 5%. Ja. Und Deutschland ist auch ganz andere Wege gegangen. Wir haben ja auch in 2010er Jahre große Teile der kommunalen Wohnungsbestände eben privatisiert. Im Übrigen in der Phase, das mag jetzt komisch und falsch wirken, aber in der Phase, wo eben die demografischen Aussichten tatsächlich ganz, ganz andere waren und die Kommunen auch tatsächlich finanziell total überlastet waren mit den Wohnungsbeständen. Ja. Das fühlt sich jetzt immer komisch an, dass man das gemacht hat und irgendwie auch doof an, ne? Wenn man denkt, hättet ihr doch jetzt noch eine viel bessere Möglichkeit gehabt, mit dieser Preisdynamik umzugehen, aber es waren andere Zeiten. Also es bleibt eine hochnormative Frage, ja. Wie viel möchte man investieren, wie viel kann man investieren, wie viel Budget kann man in die Hand nehmen? Nun ist es so, dass das Wiener Beispiel immer gerne genannt wird, weil es da eben zu funktionieren scheint. Wenn man sich die Symptome anschaut, dann ist die Mietpreisdynamik deutlich langsamer, keine Frage. Aber wie investiert auch wirklich, wirklich viel Geld da rein? Ja, also das sind letzten Endes Steuergelder, die da an der Stelle investiert werden. Und es ist fair, die Frage zu stellen, müssten wir nicht potenziell mehr Steuergelder da rein investieren in die soziale Wohnraumförderung oder potenziell auch ins Wohngeld? Ja, kann man ja diskutieren, ob man die Objektförderung oder Subjektförderung an der Stelle ausweiten möchte. Wir haben in den letzten Jahren im Übrigen beides massiv getan in Deutschland. Ja, die Förderung von Bundesseite für die soziale Wohnraumförderung, für die Sozialwohnung wurde enorm ausgeweitet und der Kreis derjenigen tatsächlich, die Wohngeld beziehen können, wurde in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Sprich, wir tun nichts. Ja. Das Gegenteil ist der Fall, sondern wir haben tatsächlich die Förderung in den letzten Jahren massiv ausgebaut. Sprich, ich habe es gesagt, ich bin nicht der oder ich mag mich tatsächlich oder wir möchten uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es braucht eben x% sozial geförderten Wohnraum. Das ist sicherlich auf kommunaler Ebene auch zu entscheiden und im Übrigen auf Länder- beziehungsweise kommunaler Ebene ist dann auch tatsächlich diese Entscheidungsgewalt am Ende des Tages. Der Bund kann Fonds, ja, kann Budget vorgeben und das Land muss er dann nochmal mit 40-50% bezuschussen, aber auf kommunaler Ebene wird entschieden, ja, wie die Quoten zu verteilen.
Aber Herr Sagner, deswegen, da möchte ich Sie so ganz einfach, ehrlich gesagt, nicht rauslassen. Sie haben ja recht, das ist eine normative, ist eine politische Frage und ich will Sie nicht für die als politischen Aktivisten jetzt hier hören, aber deswegen habe ich es extra so formuliert, an Sie als Wissenschaftler. Mhm. Ab welchem Anteil von Wohnraum in gemeinnützig gebaut und betrieben, hat aus Ihrer Kenntnis eine tatsächlich dämpfende Wirkung auf die Mietpreisdynamik? Das können Sie, glaube ich, sagen, ohne normative Vorgaben zu machen.
Na, grundsätzlich ist es so, weil eben so eine kommunale oder auch gemeinnütziges Wohnungsunternehmen ganz anders wirtschaftlich haushalten kann, bedeutet das typischerweise, dass auch die Mietpreisdynamik in diesen Wohnungen geringer ausfällt. Aber nicht die Kostenseite. Ja, und das ist auch was in Berlin ja beispielsweise auch immer wieder intensiv diskutiert wird, wenn die Kommunalen, die Landeseigenen in dem Fall ja wieder die Mietpreise nach oben anpassen müssen, weil die auch den Kostendruck spüren. Aber sprich, um zu antworten, ich kann Ihnen nicht die eine Zahl nennen, aber dass kommunale und gemeinnützige Wohnungen tatsächlich eine dämpfende Wirkung in der Hinsicht haben, das steht ja außer Frage. Weil diese dämpfende Wirkung ist ja letzten Endes im Konstrukt dieser Gesellschaften angelegt. Ja, ich sorge ja durch Fördergelder, ob das jetzt auf staatlicher Seite, kirchlicherseits beispielsweise passiert oder nicht, sorge ich dafür letzten Endes, dass die Renditen, die erwirtschaftet werden möchten, geringer ausfallen können. Ja, und das hat natürlich entsprechende Implikationen für eine geringere Mietpreisdynamik.
Alice?
Ja, ich möchte noch mal kurz auf die Nachfrage eingehen. Also ich kann auch wenig zur politischen Lage sagen, aber noch mal aus meiner eigenen Erfahrung der Wohnungssuche heraus. Ich habe mich selbst informiert und bestimmt ein Dutzend Wohnungsgenossenschaften angeschrieben, kontaktiert in den letzten Monaten. Und jede einzelne hat mir abgesagt, also eine Aufnahme versagt mit der Begründung, wir können uns gerade nicht mal um unsere eigenen Mitglieder kümmern, also nicht mal den Bedarf des Bestandes also ich denke nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung gerade was das Thema Wohnen angeht oder gerade da sagen würde, wir wollen keine Steuern investieren. Und ich denke, dass ja viele Menschen bereit wären und das nicht nur unterstützen, sondern auch aktiv einfordern, meiner Meinung nach auch zu Recht einfordern, dass in dem Bereich mehr getan wird. Und das wäre jetzt so mein persönlicher Lösungsvorschlag, weil wir gerade schon im Übergang sind, dass wir Wohnungsgenossenschaften stärker fördern und vor allem auch ausbauen.
Ich glaube, das müsstest du nochmal sagen, aha, weil die Verbindung ist gerade nicht so gut.
Richtig, wir verstehen dich leider gar nicht mehr.
Oh nein, geht es jetzt? Nein.
Na, eher schlecht als recht, würde ich sagen.
Okay, gut, das, ja,
jetzt, fass es kurz, einen Satz schnell.
Ja, ich fasse es kurz, okay, gut, dann müssen Sie schneiden. Also mein Beitrag zur Lösung ist, dass wir, nein, okay.
Doch. Gut, die Reaktion war, ich schneide nicht. Das war die Reaktion, alles gut. Mach ruhig.
Ach so, ich hoffe, ich werde geschnitten. Ja, also, super. Dann meine Idee für eine Lösung oder ein Lösungsbeitrag wäre der Ausbau von Wohnungsgenossenschaften, weil ich beobachte, dass sehr viele Menschen in Deutschland das einfordern und diese Form des sozialen Wohnens generell eine größere Akzeptanz findet und auch subventioniert werden sollte, meiner Meinung nach.
Herr Sagner, wollen Sie was dazu sagen oder wollen Sie es einfach stehen lassen?
Wir können auch sammeln. Ich weiß nicht, wenn wir Lösungsvorschläge sammeln wollen oder wir später gesammelt diskutieren.
Na, ich würde die Sammlung erst ans Ende setzen. Ich würde erstmal noch die großen Vorschläge diskutieren, die erstmal umgesetzt werden, aber wie Sie wollen.
Ja, auf jeden Fall ist es so. Und Genossenschaften haben auf jeden Fall eine stabilisierende Wirkung. Sie haben natürlich darüber hinaus auch noch andere, ich nenne es mal, schöne positive externe Effekte. Also dahingehend, dass eben Sozialbindung ganz, ganz groß geschrieben wird, ja, dass Gemeinschaft ganz, ganz groß geschrieben wird und in vielen Wohnungsgenossenschaften auch aktiv gelebt wird. Ja, da gibt es ganz, ganz schöne Beispiele, ja, wo auch intergenerationale Konzepte beispielsweise eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich finde, das ist ein schönes Konzept. Ja, ich finde, das ist schön in vielerlei Hinsicht. Zum einen, weil man sich nicht alleine denkt, ja, als Mieterin oder Mieter, sondern in der Gemeinschaft, in der Genossenschaft, ja, denkt, dass man ja auch oft dann in diesen Wohnanlagen, ob das im Neubau ist, typischerweise in Neubauprojekt, dann ganz anders zusammenwächst, ja, die Offenheit mit den Nachbarinnen und Nachbarn ganz andere ist und natürlich an der Stelle natürlich auch nicht das Ziel hat, gewinnorientiert zu agieren, sondern letzten Endes dann eben innerhalb der Genossenschaft klar regelmäßig investiert werden muss, aber eben die Kosten getragen werden müssen, ja, die Instandhaltung etc. letzten Endes aufkommen. Man muss aber auch sagen, so eine Genossenschaft ist halt ein Club, ja, und in diesen Club reinzukommen, und es zeigen ganz, ganz viele Beispiele, ist echt schwierig. Ja, die Wartelisten, um in so eine Genossenschaft aufgenommen zu werden oder beim Neubauprojekt sich zu beteiligen, sind wirklich, wirklich lang. Das soll gar nicht heißen, dass es schlecht ist, sondern es soll nur heißen, dass es eben nur ein Teil letzten Endes der Lösung sein kann. Aber es wird eben nicht Entlastung in der Breite des Marktes bringen können. Aber die Genossenschaftsidee ist auf jeden Fall, ja, eine gute Sache. Und ich glaube, viele Menschen, die in so einer Genossenschaft wohnen würden, würden das auch direkt so doppelt und dreifach unterschreiben. Ja.
Dann würde ich gleich zu Lösungsvorschlägen übergehen. Wir haben jetzt schon intensiv über Österreich gesprochen. Und in Österreich läuft einiges anders auf dem Wohnungsmarkt, wenn ich das richtig oder mir das richtig angelesen habe und auch im Unterricht richtig aufgepasst habe. Wien ist natürlich ein Positivbeispiel, wie es laufen kann. Aber entscheidend ist eben, dass so viel Wohnungen nicht in privater Hand oder in so frei verfügbarer privater Hand liegen und dadurch die Preise ja gedrückt werden. Das Problem, so wie ich es wahrgenommen habe, beim sozialen Wohnungsbau in Deutschland ist ja, dass die Wohnung logischerweise nach 15, 20 Jahren nicht mehr vergünstigt vermietet werden müssen, beziehungsweise nicht mehr als Sozialwohnung fungieren, sondern einfach in die Hand des Marktes übergehen. Und auch wenn früher mal die Regel galt, dass sie dann weiterhin relativ kostengünstig oder an bestimmte Gruppen von Menschen Bedürftige vermietet werden, ist das nicht zwingend der Fall. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem oder da mache ich das Problem aus. Man kann natürlich sagen, der Staat oder je nachdem auch die Kommunen, es ist ja ein Unterschied, ob der Bund das macht oder ob die Kommunen das machen, aber man kann ja durchaus sagen, es müssen Wohnungen gebaut werden, wir brauchen einen neuen Wohnungsbestand. Das bringt aber nichts, wenn langfristig oder wenn auch nur mittelfristig diese Wohnungen schon wieder in die Hand des freien Marktes potenziell übergehen und dann keine regulierende Einwirkung mehr genommen werden kann. Ich will damit nicht sagen, dass wir irgendwelche Privatleute enteignen sollen und Wohnungen in Besitz des Staates bringen sollen, um Gottes Willen, nein. Mhm. Ich will aber sagen, dass das regulierende Organ, das der Staat haben könnte, er bereitwillig aus der Hand gibt oder aus der Hand gegeben hat über diese Regelung, dass die Wohnung nach 15, 20 Jahren nicht mehr von ihm beeinflusst werden können und nicht mehr als Sozialwohnung gelten und dementsprechend die Preise auch nicht mehr vom Staat beeinflusst werden können. Und ich möchte mich noch kurz zum Thema Wohnungsgenossenschaften positionieren. Auch das funktioniert in Österreich verhältnismäßig gut, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Und ich glaube, dass es durchaus eine Lösung sein kann. Das Problem ist aber, dass man von der gesamten Kultur her, also von dieser Wohnungsbaukultur, müsste man natürlich eine viel größere Akzeptanz und einen viel größeren Drang in die Richtung schaffen, dadurch, dass die Grundlage an Genossenschaften dahingehend nicht gegeben ist. Ist natürlich die Kapazität, die Aufnahmekapazität, von der AHA gesprochen hat und von der Sie gesprochen haben, begrenzt. Das heißt, es müsste ein struktureller Wandel vollzogen werden in diese Richtung, damit das überhaupt möglich ist. Und den sehe ich halt aktuell nicht kommen. Und die Politik kann natürlich das Problem mit Geld bewerfen. Aber ob das so funktioniert, stellt sich die Frage. Also eigentlich müsste die Politik dahingehend Einfluss nehmen, dass weitgehend die Preise ein bisschen nach unten gehalten werden können, indem man eben irgendwelche Gruppen schafft, sei es jetzt eine Genossenschaft oder nicht, die nicht so gewinnorientiert wirtschaften, sondern die letztendlich vor allem daran interessiert sind, dass die Menschen wohnen können und es finanziell kein Minus macht.
Darf ich?
Immer, wir dürfen immer.
Es ist erstmal so, dass Österreich anders agiert als im deutschen Wohnungsmarkt. Das ist so. In Österreich gibt es beispielsweise auch sowas, ne, wie ein gesetzlich verankertes Gemeinnützigkeitsrecht. Ja, man geht grundsätzlich anders damit um und man ist auf die angesprochene Kontinuität auch beim Thema soziale Wohnraumförderung letzten Endes stark fokussiert. Na, in Wien, ne, begann ja alles 1920 schon, ist ja kein neues, ne, diese großen Bestände, die man in Wien hat, die sind ja nicht in den letzten Jahren groß dazugekommen, sondern das ist halt eine lange, lange Historie von über 100 Jahren. In Deutschland, also ein Argument, warum so eine, fangen wir es vielleicht so an, das ist ein Diskurs und wir möchten es ein bisschen dialektisch erörtern. Also ein Argument, warum so eine soziale Wohnraumförderung letztendlich auslaufen sollte, ist stark ordnungspolitisch motiviert an der Stelle. Ja, die Idee ist, wir haben eben endliche Budgets, ja, und die Fördergelder sind eben endlich und der Staat kann eben nicht unbegrenzt subventionieren an der Stelle. Und wir bieten sozusagen den Investorinnen und Investoren gewisserweise ein Trade-off an. Ja, es gibt Fördermittel dafür, dass ihr letzten Endes sozial geförderten Wohnraum schafft, ja. Da geben wir euch Fördermittel für, aber wir müssen euch nicht so viel Fördermittel für die Kontinuität oder Ewigkeit letzten Endes an der Stelle geben und dadurch können auch die Fördermittel geringer ausfallen, weil eben diese Wohnungen irgendwann aus der sozialen Wohnraumbindung eben wieder fallen und natürlich so ein Investor, so eine Investorin das dann auch in der Kalkulation eben berücksichtigen kann. Ja, das ist letzten Endes mit der Endlichkeit des Budgets, das ist das zentrale Argument an der Stelle. Ja, weil wenn ich mich für eine kontinuierliche Förderung für die Ewigkeit einstelle, dann ist das zum einen natürlich bedeutet das, ich bin sehr, sehr festgefahren und ich manifestiere, zementiere letzten Endes auch diese Höhe an sozial gefördertem Wohnraum über lange Zeit. Und ja, die aktuelle Wohnungsmarktlage gibt insofern natürlich Pro-Argumente Richtung Österreich, Richtung Wien, als dass wir eben sehr, sehr angespannten Wohnungsmarkt haben. Aber ich mag nochmal an die 2000er Jahre in Deutschland erinnern. Es gibt Investorinnen oder Vermieter aus Berlin erzählen, Mitte der 2000er haben sie in Berlin drei Netto-Kaltmieten geschenkt und noch einen Fernseher mit in die Wohnung gestellt, damit jemand letzten Endes ihnen die Wohnung mietet. Ja, in Teilen, nicht in jeder Lage sicherlich, aber in manchen Lagen. Und das macht es so schwierig, weil so ein Wohnungsmarktgeschäft ja auf so lange Zeit ausgelegt ist von Investor und dann man trotzdem irgendwo flexibel bleiben will, auch von politischer Seite. Und natürlich dieses begrenzte Haushaltsbudget ist alles entscheidend. Ja, weil es ist nicht so, dass wir, natürlich diskutieren wir heute über den Wohnungsmarkt, aber es ist nicht so, dass wir in anderen Formen der sozialen Grundsicherung nicht auch Gelder bräuchten oder potenziell über eine Ausweitung dieser Förderung in verschiedenen Bereichen diskutieren könnten. Ja.
Wobei das natürlich dann eine haushalterische Entscheidung ist, ne? Also da kann ja der Staat oder wer auch immer, das wer zuständig ist, die Gelder dafür eben budgetieren. Dann geben wir halt ein bisschen weniger Geld in CO2-schädliche Subventionen und geben das in den Wohnungsmarkt. Da gäbe es ja Möglichkeiten zu sparen, auch wenn das manche nicht gerne hören.
Ja, nee, richtig. Das ist natürlich so und das ist ja auch letzten Endes genau die Aufgabe der gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten, dass die in unserem Sinne das dann auch möglicherweise so entscheiden sollen. Ja, und deswegen gibt es eben dann auch oder hat bei dieser Wahl ja überhaupt eigentlich gar nicht das Thema Wohnen, aber zumindest in den letzten Wahlen das Thema Wohnen eine ganz, ganz entscheidende Rolle ja auch gespielt und verschiedene Argumente und verschiedene Lösungswege für diese soziale Frage unserer Zeit, wie es der Herr Seehofer 2018 letzten Endes in den Volksmund gebracht hat, natürlich auch so große Relevanz bei der Wahlentscheidung.
Ich glaube übrigens, dass es gar keine Rolle gespielt hat.
Mach du. Ja, ich glaube, wir wollen das Gleiche sagen.
Gut, dann mach du.
Dass also der dann doch viele Menschen erstaunt habende Erfolg der Linkspartei basierte wirklich darauf, dass die als ganz zentrales Thema die Wohnproblematik in den Mund gestellt haben. So, jetzt kann man sagen, ja, 8%, nicht? Aber da zeigt sich eine wachsende, auch eine Form von Wachstumsdynamik in der Relevanz eines Themas. Und ich glaube, weil die Realität des Problems einfach zunimmt, darüber reden wir jetzt seit anderthalb Stunden, es wird auch bei Wahlbürgern auch anderer Parteien zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Ja, also ich habe das jetzt tatsächlich relativ gesehen. Ich habe mir natürlich die Wahlprogramme der letzten Jahre intensiv angeschaut und auch den Wahlkampf beobachtet. Der Wahlkampf aufgrund der Kürze letzten Endes, in der er geführt wurde, war dieses Mal sehr, sehr stark natürlich auf das Thema Migration fokussiert. Ja. Während in den anderen Wahlkämpfen das Thema Wohnen meiner Meinung nach sehr, sehr viel präsenter war und auch in den Wahlprogrammen eine sehr viel zentralere Rolle eingenommen hat. Aber ja, natürlich ist es so, dass das Thema Wohnen weiterhin große Brisanz hat. Und deswegen find ich es eher auch nicht gut, dass das Thema Wohnen nicht so zentral war diesmal, sondern andere eher kurzfristig brennende Themen deutlich intensiver diskutiert würden. Aber das könnte ich auch über andere Themen, wie beispielsweise das Rententhema sagen, ja, das diesmal gar keine Rolle gespielt hat. Ja. Keine der großen Parteien hat das Thema angesprochen im Wahlkampf, weil sie alle Angst hatten, sich die Finger zu verbrennen. Ja. Aber das natürlich ist es so, Politik zu Wahlkampfzeiten ist natürlich auch immer sehr, sehr darauf fokussiert, was aktuell passiert. Ja.
Ich würde da vielleicht einsteigen in die Argumentation. Klar, das geht jetzt ein bisschen von unserer Lösungssuche weg. Allerdings möchte ich anmerken, dass ja Migration schon sehr, sehr viel mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Letztlich sind ja die Migrantinnen und Migranten, Leute, die in Deutschland auch irgendwo wohnen müssen, nur der gewählte Sündenbock dafür, dass man selbst so viel zahlen muss oder keine Wohnung findet, gerade in Großstädten, aber auch andernorts. Das sind die Bevölkerung des Landes, die vielleicht aus Stereotypen, Vorurteilen und Rassismus oder aus anderen Motiven bestimmtes Wahlverhalten gegenüber Migrantinnen und Migranten an den Tag legt, die ist vielleicht nicht davon beeinflusst. Aber ich denke, dass gerade in den Städten dieser Konkurrenzdruck über Wohnraum durchaus präsent ist, auch im Zusammenhang damit, dass man hier wieder dieses Phänomen wahrnehmen kann, wer kriegt die Wohnung von denen, die arm sind? Naja, die Person, die noch ein bisschen mehr Geld hat als die andere, die noch ein bisschen mehr zur Verfügung hat. Also dieser soziale Sprengstoff, der dem Thema Wohnen innewohnt, der schlägt sich da ja auch zu Buche im Wahlverhalten, insofern, dass er auf Migrantinnen und Migranten als Sündenböcke beispielsweise übertragen wird. So würde ich das zumindest schließen.
Jetzt muss man aber auch sagen, bevor wir jetzt hier versuchen zu plattitüdisch zu sein an der Stelle, wenn das überhaupt ein Wort ist, wahrscheinlich nicht. Die Korrelation zwischen dem sehr, sehr hohen Wahlanteil der AfD und der Wohnungsmarktdynamik oder der Knappheit am Wohnungsmarkt ist negativ. Sprich, in den Regionen, wo die AfD besonders stark ist, haben wir überhaupt gar keine Probleme im Sinne der, also andere Probleme, aber keine Probleme, was die Wohnraumknappheit angeht. Ja, sondern da sind eher die Regionen, wo wir eben demografische Abwanderung sehen, ja, sehr, sehr starkes Bevölkerungsschrumpfen, sehr, sehr viel Leerstand, potenziell Verfall des Wohnungsbestands vor Ort. Ja, denn in den urbanen Ballungsräumen, wo ja dann tatsächlich die Wohnraumknappheiten da sind, da haben wir dann wiederum eher links oder grüne Wähler oder eben auch eher liberaler Wählerinnen und Wähler, aber eher einen geringeren Anteil der AfD. Sprich, ja, ich verstehe das. Ich verstehe
aber auch
das
dort
Argument.
Hat ja der Wahlanteil an AfD-Wählerinnen und Wählern durchaus zugenommen. Also das kann man ja nicht, das Licht will man ja nicht unter den Scheffel stellen. Also ich will das gar nicht in Abrede stellen. Natürlich, auf dem Land tendiert die Bevölkerung noch weitaus mehr. Das habe ich ja versucht zu schildern dazu, dieses Wahlverhalten an den Tag zu legen, einfach weil man nicht in Berührung mit Migrantinnen und Migranten kommt. Mhm. Ich denke schon, dass es auf der Stadt zumindest im Kontext soziale Spannungen einen gewissen Einfluss haben kann, darauf, dass in der letzten Wahl zumindest der Anteil zugenommen hat, auch wenn in der Stadt natürlich progressive Parteien immer noch überwiegen.
Ja, und ein wichtiger Faktor, und deswegen widerspreche ich auch gar nicht, wollte nur einordnen, sondern ein wichtiger Faktor an der Stelle ist auch, dass natürlich die Knappheiten in diesen angesprochenen zentraleren Wohnungsmärkten da sind, gleichzeitig dort aber auch potenziell der Migrationsdruck, ja, klingt jetzt negativ, aber eben die Anteil oder der Zuzug aus migrantischer Bevölkerung auch hoch ist und natürlich die Kommunen dann durchaus auch die Aufgabe haben, beispielsweise Geflüchtete oder Asylsuchende dann unterzubringen. Ja, und die das oft auch tatsächlich über den Ankauf von verschiedenen Belegungsrechten auf dem Wohnungsmarkt tun. Und dann sind wir genau bei diesem Konflikt, ja, die sozusagen, die sich aus freien Stücken am Wohnungsmarkt mit Wohnungen versorgen möchten, sehen, die Lage ist sehr, sehr angespannt. Gleichzeitig sehen sie aber auch, dass die Kommunen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und entsprechend dann Wohnungen anmieten für eben migrantische Bevölkerung. Ja. Und das, naja, zusammengebracht oder verdichtet letzten Endes beschreibt das dann eben, dass es einfach zu wenige Wohnungen gibt. Ja. Ich hätte vorhin versucht, das zum Beispiel zu quantifizieren. Allein im letzten Jahr haben wir 70.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Ja. Und diese zu wenig gebauten Wohnungen, die konzentrieren sich eben ganz, ganz zentral auf diese angesprochenen urbanen Ballungsregionen.
Wir haben jetzt schon eine ganz große Reise gemacht durch die verschiedenen... Ach nee, ML will zuerst, dann gerne.
Ich hätte noch eine Nachfrage, die vielleicht ein bisschen weiter gefasst ist und ein bisschen abstrakter Lösungsansatz ist. Aber wenn wir den demografischen Wandel betrachten, könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass die Verfügbarkeit von Wohnungen in einem Zeitraum von vielleicht 20, 30 Jahren wieder in die andere Richtung umschwankt, weil eben Wohnungen frei werden. Ist das, sehen Sie das auch so? Sind die Beobachtungen da dementsprechend? Und wenn man jetzt ganz viele Wohnungen baut, dann würde ja das Problem damit wieder bestärkt werden. Also wie kann man da vielleicht auch einen Ausgleich schaffen zwischen diesen beiden Extremen?
Ja, das ist eine ganz, ganz große Sorge, die natürlich auch Stadtplanerinnen und Stadtplaner massiv umtreibt bei dem Thema Neubau. Also bauen wir heute den Leerstand der Zukunft, ja, so wird es dann häufig genannt. Ne? Man muss aber immer dazu sagen, demografischer Wandel vollzieht sich schon lange in Deutschland und wir haben schon Regionen, in denen wir eben genau diese Bevölkerungsschrumpfung, ja, im zweistelligen Bereich haben. Ja, das sind eben ländliche Regionen im Osten, aber das sind auch Teile des Saarlands oder Rheinland-Pfalz, ja, wo eben die Bevölkerung stark und schnell altert und wo tatsächlich auch schon Schrumpfung da ist. Was man aber grundsätzlich bei der Betrachtung der Gesamtbevölkerung eben immer mitdenken muss, ist, dass demografischer Wandel sich so lokal eben sehr, sehr heterogen zeigt. Denn wir haben eben durch den starken Zuzug, Innenwanderung wie auch Außenwanderung, tatsächlich in vielen urbanen Regionen und deren Umland eher eine Verjüngung in den letzten Jahren gesehen. Ja, das heißt, dort wir haben bundesweit sowas wie eine demografische Pause gehabt, ja, aber tatsächlich in einigen Regionen haben wir diese Entwicklung durch den starken Zuzug auch mehr als nur gebremst. Ja, damit will ich sagen, es hängt auch stark davon ab, wie sich eben die Regionen also sehr lokal, sehr kleinräumig tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln. Denn die aktuellen demografischen Prognosen für die Gesamtrepublik, die sagen ja genau das, ne, was angesprochen wurde, dass Deutschland irgendwann schrumpfen wird. Ja, irgendwann wird so ein Kipppunkt erreicht werden. Das muss ich aber auch zu den demografischen Prognosen sagen. Ich hatte die Prognosen der 2000er Jahre schon angesprochen, die lagen massiv daneben. Denn was man sehr gut demografisch prognostizieren kann, ist die Fertilität und die Mortalität. Ja, das ist super einfach. Aber was eben Ding der Unmöglichkeit ist oder sehr, sehr schwierig zu prognostizieren, ist die Außenwanderung. Nur die Außenwanderung ist es im Übrigen auch, die Deutschland seit den 70er Jahren noch weiter wachsen lässt. Denn Mortalität und Fertilität waren in den letzten Jahrzehnten schon so derart ausgestaltet, dass Deutschland nur mit der inländischen Bevölkerung geschrumpft wäre. Das ist die Außenwanderung. Ja. Das ist die sehr, sehr zentrale Lage in Europa. EU-Freizügigkeit hat eben einen großen Migrationsstrom gebracht. Kriege, ja. Und natürlich, wenn man das in Gedankenexperimenten weiterdenkt, naja, was ist mit dem Klimawandel, der beispielsweise potenziell weite Teile im Süden Afrikas eben nicht bewohnbar macht in Zukunft? Ja? Wie werden sich diese Migrationsströme potenziell auswirken auf Mittel- und Zentraleuropa? Kurzum, was ich sagen will, ja, diese aktuellen demografischen Prognosen, die inkludieren eben solche massive externe Schocks wie Kriege etc. oder Klimakatastrophen eben nicht.
Ich würde vielleicht kurz darauf Bezug nehmen. Ich denke, das sieht man auch ganz gut an anderen Staaten, wo eben diese Wanderung keinen Einfluss nehmen kann. Also gerade in Ostasien, Südkorea oder Japan, durch die Lage bedingt, aber auch durch bedingt durch die Kultur. Also Japan ist ja extrem homogen, was die Bevölkerung angeht. Gibt es da im Prinzip gar kein Wanderungsverhalten oder kaum Wanderungsverhalten, kaum Öffnung der Gesellschaft dahingehend. Und dadurch haben wir heute schon massive Bevölkerungsverluste. Da reden wir wirklich also über 100.000 im Jahr und mehr. Und binnen ein paar Jahre ist da 1 Million Einwohner weg. Also Japan ist ja da das Paradebeispiel mit einem Altersschnitt noch weitaus höher als hier in Deutschland. Also wir liegen in Deutschland irgendwie bei Durchschnittsalter 43 Jahre, 44 Jahre oder so. In Japan ist das bei 46 oder so. Vielleicht auch höher, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht. Aber was man da eben auch beobachten kann, die Orte, die zuerst aussterben oder wo zuerst fast niemand mehr lebt, sind auch die ländlichen Gebiete und eben nicht die urbanen. Und ich glaube, das muss halt auch einkalkuliert werden. Also wie Sie schon gesagt haben, diese Binnenwanderung hin zu den Städten oder zumindest die Suburbanisierung, dass wir um die Stadtzentren rum weiterhin Zuzug haben, die wird sicherlich bestehen bleiben. Und da wird sicherlich auch in den künftigen Jahren noch ein großer Bedarf an Wohnungen bestehen bleiben und Wohnungen benötigt werden. Und im Kontrast dazu steht eben das Land, wo die Bevölkerung künftig weiterhin schrumpfen wird. Und auch in Deutschland ist ja, stehen wir ja davor, dass, sage ich mal, ein Großteil oder ein signifikanter Teil der arbeitenden Bevölkerung in Rente geht und dann später auch, je nachdem, wie sich das Gesundheitssystem und gesundheitliche Fortschritte entwickeln, das Zeitliche segnet. Und dementsprechend kann dieser Einfluss natürlich auch noch zunehmen und an Dynamik gewinnen im Verhältnis zu, wie es aktuell ist. Gerade weil eben auch die Fruchtbarkeitsrate in den letzten Jahren oder über die letzten 10, 20 Jahre besonders relativ oder sehr gering lag und weit unter dem Reproduktionsniveau. Das heißt, die Auswirkungen, die werden wir ja auch, also da haben wir noch gar nicht so dieses Gefühl für, wie sich das dann anfühlt. Insbesondere wenn jetzt die Grenzen geschlossen werden sollten oder Migration aus dem Ausland weitgehend eingedämmt werden sollte, wie das ausarten kann und was für Folgen das haben kann.
Ja, es ist ein total interessantes Phänomen und auch tatsächlich wohnungspolitisch widmet man sich erst seit kürzester Zeit eigentlich diesem Sachverhalt, ist, dass wir einen immer größeren Anteil eben der älteren Bevölkerung haben in Relation zum Rest der Gesellschaft. Und das hat natürlich auch oder hat natürlich Auswirkungen auch auf den Wohnungsmarkt, denn regelmäßig wird berichtet das Statistische Bundesamt, die durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf steigt. Ja. Wenn man sich dann aber anschaut, für wen die steigt oder warum die steigt, dann ist es eben nicht so, dass in diesen urbanen Hotspots, in Mietwohnungsmärkten, die sehr, sehr angespannt sind, der Wohnflächenkonsum in den letzten Jahren wesentlich zugenommen hat. Eigentlich kann man sagen, der stagniert seit den 2010er Jahren und ist teilweise auch rückläufig. Sondern es ist eben so, dass da demografische Aspekte tatsächlich treibend sind, denn dieser angesprochene große Anteil der Babyboomer-Generation wohnt auch überproportional oft im selbstgenutzten Wohneigentum. Und das wiederum sind auch oft Ein- und Zweifamilienhäuser. Das heißt, großzügige Grundrisse, die natürlich entsprechend der jüngeren Lebenssituation ja irgendwann mal für 2 oder 3 Kinder konzipiert waren. Aber es gibt eben diesen berühmten Remanenzeffekt an der Stelle. Das heißt, man verbleibt ja in dieser in der Regel selbstgebauten Eigentumsimmobilie, weil es einem gefällt, ja, weil es eine Region ist, in der man sich wohlfühlt, weil der eigene Garten schön ist, aber weil auch Freunde, Verwandte und Bekannte eben in dieser Region wohnen. Aber das bedeutet, dass eben der Wohnflächenkonsum tatsächlich ab dem 50. Lebensjahr statistisch eben deutlich, deutlich steigt. Ja, und gleichzeitig haben wir, das wissen wir, einen immer höheren Anteil genau dieser älteren Bevölkerungsgruppe. Und das treibt so ein bisschen die Dynamik beim Wohnflächenkonsum. Und das ist tatsächlich ein Sachverhalt, da sind wir in der Historie zum ersten Mal angekommen, dass wir uns potenziell über neue Konzepte dahingehend Gedanken machen. Das heißt, wie nutzen wir eben bestehenden Wohnraum, bestehende Wohnfläche potenziell effizienter? Ja, Wohnungstauschbörsen beispielsweise werden da immer wieder angeführt oder verschiedene Kommunen bieten beispielsweise ganz gezielt älteren Haushalten, die ein selbstgenutztes Einfamilienhaus freimachen, eine barrierefreie, kleinere Option in Stadtnähe an, ja, um dann zum einen näher an den Ärzten potenziell dran zu sein, aber auch natürlich die vorher selbstgenutzte große Immobilie wieder für eine junge Familie freizumachen. Das ist ein ganz interessanter Faktor, ein ganz interessanter Aspekt und beim Thema Wohnraumknappheit, glaube ich, auch ein Aspekt, wo es sich lohnt, zum einen zu forschen, das sehe ich zumindest ich so, ich schreibe gerade ein Papier dazu, aber zum anderen, glaube ich, auch wohnungspolitischerseits da tatsächlich auch Lösungswege anzubieten.
Total. Ein Bereich, glaube ich, auch, der, so, wenn man die öffentliche Wahrnehmung verfolgt, wenig so thematisiert wird. Ne? Es geht immer um die vermeintlich, nee, ist ja richtig, wir haben zwar bewiesen, dass zu wenig gebaut wird, aber das ist dann so ein Punkt, der immer untergeht. Wir sind ja immer im Bereich Lösung immer noch und ich würde gerne noch 2 Lösungsvorschläge, die immer schon mal ein bisschen mitgeschwungen sind, nochmal genauer in den Fokus rücken. Ganz einfach deshalb, weil sie keine wirklichen Lösungen sind, meines Erachtens, sondern weil sie eher versuchen, Faktoren oder Effekte zu reduzieren. Und der erste ist das, was in Deutschland eigentlich schon gang und gäbe ist, die sogenannte Mietpreisbremse. Sie haben sie heute schon genannt. Also die Idee quasi, dass gesetzlich festgelegt ist, in bestimmten angespannten Wohnungsmärkten dürfen diese Neuvermietung, auch den Begriff haben Sie vorhin schon benutzt, bei maximal 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Und nun weiß ich ja, dass sie schon mehrfach Papiere dazu quasi veröffentlicht haben, im weitesten Sinne, und publiziert haben. Mhm. Und trotzdem wäre es eine Frage, die ich vielleicht erstmal noch, bevor Sie gleich was zu sagen können, in die Runde geben möchte. Also die Frage ist quasi, wir haben festgestellt, okay, man müsste mehr bauen. Dieser Bauimpuls klappt jetzt nicht automatisch, aus verschiedenen Gründen, auch die haben wir schon besprochen. Jetzt haben wir immer noch das Problem der steigenden Mieten. Und dann hat man diese Idee dieser Mietpreisbremse, in Berlin ja noch stärker dann mit dem Mietpreisdeckel, der dann als nicht verfassungsgemäß anerkannt worden ist, umgesetzt. Und mich würde interessieren, wie schätzt ihr diese Variante ein? Ist das ein Weg, den man erstmal spontan quasi gehen kann, oder gibt es irgendwelche anderen Vorschläge, die ihr da irgendwie noch als Lösungsvorschläge damit in Verbindung sehen würdet, oder welche Position nehmt ihr? Und er sagt, na, sie sind quasi dann ein bisschen der Abschluss der Runde, wenn man will. Aha, leg los.
Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, ob man als Vermieter oder als Mieter argumentiert. Deswegen finde ich es schwer, das zu beurteilen. Ich kann nur aus Mieterperspektive argumentieren. Ich habe kein Eigenheim. Und da finde ich die Idee prinzipiell gut. Aber ja, wie wir auch schon, meine ich, jetzt darüber gesprochen hatten, gibt es etliche Wege, die Mietpreisbremse zu umgehen, sei es durch Sanierungen, Modernisierungen jeglicher Art, Mobiliar und so weiter. Und solange es diese Schlupflöcher gibt, wird auch jeder Vermieter sie finden. Deswegen ist die Mietpreisbremse zwar nice to have und eine nette Idee, aber in der aktuellen Umsetzung einfach nicht ausreichend, meiner Meinung nach. Und hilft auch den Mietern, vor allem in Großstädten, kaum.
Hans, wie nimmst du das wahr als davon betroffener Mieter?
Ja, ich bin für die Mietpreisbremse, halte die Mietpreisbremse in welcher auch als Mietpreisdeckel sozusagen radikalste Form, wenn man es gesetzkonform hinkriegen würde, nicht als Allheilmittel für geeignet, sondern es geht darum, das ist jedenfalls meine Überlegung, wie kann man die Dynamik des Preisanstiegs vor allem für Mietwohnraum bremsen. Und da finde ich einen Ansatz wie Mietpreisbremse, der sagt, darf nicht mehr als 10% Steigerung sein gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist ein Element. Ein zweites Element habe ich vorhin schon darauf hingewiesen, was ich für mindestens ebenso wichtig, vielleicht im Ergebnis sogar wirksamer halte, ist das, was ich eine Rekommunalisierung oder eine stärkere an Gemeinwirtschaft orientierte Erstellung neuen Wohnraums und Betrieb von Wohnraum sehen würde. Und ein dritter Aspekt, der da ebenfalls, finde ich, notwendigerweise gemacht werden muss, ist, welche Kosten muten wir oder welche Kosten und Verfahren verlangen wir bei der Wohnraumerstellung? Also das ist ja ein easy point to make, Bürokratisierung zu beklagen, aber wir haben eine Überbürokratisierung in sozusagen allen öffentlichen Genehmigungsverfahren in Deutschland. Das gilt für Planen und Wohnen ganz besonders. Ich finde auch, wir haben zum Teil viel zu hohe technische Normen bei der Ausstattung von Wohnraum. Ich beziehe jetzt nochmal sozusagen die familiäre Erfahrung mit ein. Das, was in den 50er und 60er Jahren als Ersatz für die Ruinenstädte hochgezogen wurde, das waren, zum Teil steht das auch immer noch, das waren Schlichtbauten, in denen man aber auch wohnen konnte. Ja, das heißt, ich glaube, es müsste möglich sein, eine Entbürokratisierung, eine Entschlackung. Ich brauche dann vielleicht eben nicht 10 Steckdosen im Wohnzimmer, sondern mir reichen dann auch 2. Und wenn ich mehr Anschlüsse brauche, dann lege ich halt ein Verlängerungskabel. Auf der Ebene, glaube ich, kann man auch für eine drastische Reduzierung der Gestehungs- und auch Betriebskosten von Wohnraum machen. Und wenn ich diese drei Sachen zusammenfasse, nämlich Mietpreisbremse auf der einen Seite, stärkere Gemeinnützigkeits- oder Gemeinwirtschaftsorientierung und zum dritten eine Planungs- und Kostenreduzierung, das wäre für mich ein Paket, von dem ich mir was erhoffe.
TM? Er muss sich noch muten.
Ja, ich habe dran gearbeitet, da bin ich. Ich würde mich auch kurz positionieren, ich bin kein Fan der Mietpreisbremse. An sich finde ich die Idee sinnvoll, aber wie Sie bereits angesprochen haben, behebt das ja nicht die Ursache des Problems. Also natürlich können wir dafür sorgen, dass Mieten gedeckelt werden müssen oder Mieten geringer gehalten werden müssen. Aber erstens, in wie vielen Fällen wird das durchgesetzt? In wie vielen Fällen kann das durchgesetzt werden? Wird das nachverfolgt? Sind sich die Leute bewusst, wenn sie, sage ich mal, was die Mieten angeht, hinters Licht geführt werden? Also ganz oft kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einfach gar nicht umgesetzt wird, beziehungsweise dass gar nicht genutzt wird von der Bevölkerung und glaube ich, auch ziemlich einfach ehrlicherweise umgangen werden kann von den Vermietern beziehungsweise von Maklern und weiteren, weil das sozusagen da die rechtlichen Lücken durchaus möglich sind, ausgenutzt zu werden. Und abseits dessen denke ich dennoch, dass das grundlegende Lösung eigentlich sein muss, dass man mehr Wohnraum zur Verfügung stellt und dass man sozusagen das Problem dahingehend angeht, dass man mehr Wohnraum nutzbar macht, dass man eben diese Dynamik einfängt der überalternden Gesellschaft, dass die Wohnungen sozusagen angemessen sind für die Leute, die dort auch leben, und dass das alles funktioniert ohne zu hohe Kosten für die jeweiligen Mieter. Da kann die Mietpreisbremse letztlich auch nicht so viel helfen, außer zu sagen, du, mach mal die Miete nicht so hoch, weil das Problem strukturell ganz anders verankert ist in der Art und Weise, wie eben die Wohnungsdynamik in Deutschland geschaffen ist und wie die Grundlagen rechtlich geschaffen sind, wie die Situation aktuell ist. Und der Lösungsansatz muss halt sein, Wohnraum bereitzustellen, der eben aktuell nicht bereitgestellt ist.
Ich würde vielleicht in der Stelle noch ganz kurz sagen, dann können Sie gleich... Ich widerspreche dir da. Also ich alles nachvollziehen.
Wie können Sie
es machen? Ja. Alles, was du gesagt hast, kann ich nachvollziehen. Du hast über Strukturen gesprochen. Und völlig richtig ist schon, dass diese Strukturen so sind, wie wir sie heute beschrieben haben und da zu wenig Wohnungen existieren. Mein Glaube nur daran, an diese Strukturen ist genauso, dass wir auf der anderen Seite Personen haben, die also jetzt Vermieter haben, und zwar nicht alle, aber zumindest in großer Anzahl und bei Konzernen zumindest so, die diese Mieten exorbitant in die Höhe treiben. Und das hat da nichts mit Marktgeschehen zu tun, sondern ich habe es vorhin schon benutzt, ich finde diesen Begriff Isabella Weber da, Übergewinne, völlig gerechtfertigt. Und jetzt guckt man sich
natürlich, aber wird das durchgesetzt? Also
ja, genau, jetzt kommen wir dazu.
Dass ich
genau
ins Wort falle, aber das muss ja durchgesetzt werden.
Du hast völlig recht, das ist eine Schwäche, das hat der Berliner Mieterverein auch in einer Studie untersucht, und du hast völlig recht, was du beschrieben hast, stimmt. Das müsste man feinjustieren, das ist also nicht in der Aufgabe der Mieter, potenziellen Mieter liegt, quasi diese Durchsetzung zu garantieren, dass es dann eine staatliche Ebene gibt, wie auch immer die aussieht, und staatliche Ebene schreit sofort nach Bürokratie. So, das ist auch wieder eine Problematik, da bin ich auch völlig dabei. Aber wenn man das bedenken würde und auch beachtet, dass es Studien gibt, und die wird wahrscheinlich Herr Sagner gleich zitieren, seine eigene, die er untersucht hat, quasi letztlich und gesagt hat, dieser Wohnbestand hat sich reduziert, also diese Anreize gab es nicht. Ich habe das alles gelesen, trotzdem haben alle Studien auch belegt, ja, die Preise sind gesunken. So, der Effekt ist da. Und das ist erstmal das, was man erreichen muss. Wohnraum muss günstiger werden. Und dann muss es über diesen Weg auch günstiger werden. Weil nämlich der zweite Schritt, den du jetzt gesagt hast, das Bauen, völlig richtig ist und gerne auch im sozialen Wohnungsbau oder. Aber der Weg dahin dauert zu lange. Und der Weg dauert zu lange. Und deshalb würde ich sagen, du musst diesen anderen Weg mitgehen, mit einer Verschärfung der Regeln, mit einer stärkeren Sanktionsregime dahinter, um eine klareren Folgen, die das Ganze haben sollte. Dann, aus meiner Sicht, wäre das schon möglich. In der jetzigen Form, wie es jetzt gemacht wird, ist es halt ein riesengroßer Käse quasi mit großen Löchern, wo Leute durchschlüpfen und wo das nur Scheineffekte hat. Das wäre jedenfalls meine Wahrnehmung. Aber Herr Sagner, Sie können uns ja beleuchten. Ich habe ein Interview von Ihnen schon gelesen, da haben Sie schon gesagt, die soll bitte nicht verlängert werden. Dementsprechend bin ich gespannt, wie Sie jetzt Ihre Position nochmal begründen.
Ja, gerne. Grundsätzlich, ich fang mal an, warum wird überhaupt darüber diskutiert, die Mietpreise zu bremsen? Es gibt sehr, sehr gute Argumente, warum das getan werden soll, weil der Wohnungsmarkt eben sehr, sehr rigide, sehr, sehr unelastisch reagiert auf Nachfrageänderungen. ist eben nicht so, dass ich von heute auf morgen eben auf diese großen Nachfrageveränderungen, insbesondere ne, die quantitative Veränderung an Nachfrage eben kurzfristig reagieren kann. Und in der ökonomischen Reinkultur, der Preis sendet dann eben das Signal dafür, aber wir müssen das Angebot ausweiten. Ja, und durch die Verschiebung dann eben diese Angebotskurve trifft sich dann Angebot und Nachfrage irgendwo im neuen Gleichgewicht. Aber das ist eben sehr, sehr zäh. Ja, das ist eben sehr, sehr zäh. Ja, deswegen ist es auch völlig valide, darüber nachzudenken, ob man diesen Preisübertreibungen in der kurzen Frist auch in irgendeiner Form ja, politisch quasi einen Riegel vorschieben möchte. Das muss man sehr, sehr stark unterscheiden zwischen verschiedenen Formen der Mietpreisregulierung. Ja, die Mietpreisbremse, die wir in Deutschland haben, ist eben eine Mietregulierung zweiter oder sogar dritter Generation, die atmet. Ja, die verändert sich, die passt sich über die Zeit an, die ist an die lokalen Mietspiegel gekoppelt. Lokale Mietspiegel, ne, die erhöhen sich über die Zeit und gibt sozusagen dann auch Möglichkeiten sozusagen, dass dann eben die Mieten auch in dem von der Mietpreisbremse betroffenen Regionen eben sich über die Zeit nach oben anpassen können. Aber eben nicht so stark wie im unregulierten Segment. Ja, dann gibt es aber eben auch die Mietpreisregulierung der ersten Generation und da war eben tatsächlich der Berliner Mietendeckel ein absolutes Paradebeispiel. Und ja, also selbst in der kurzen Frist haben wir gesehen, das hat die Angebotssituation am Berliner Mietwohnungsmarkt eben massiv verknappt. Das Mietwohnungsangebot ist in kurzer Frist um 50% eingebrochen. Und die Neuvertragsmieten, ja, das wurde auch angesprochen, sind um 10% gesunken in der kurzen Frist. Aber das ist kein Trade, auf den wir gehen können. Da sind die Kosten, einfach die externen Effekte viel, viel zu hoch. Und muss auch sagen, es gibt nun mal einfach ein ja, erdrückendes Maß an empirischer Evidenz, nicht nur aus Deutschland, aber aus anderen Ländern, die tatsächlich sagen, dass eben eine Mietpreisregulierung, je härter sie ist, desto negativer sind letzten Endes die Auswirkungen auf den Markt. Ja, es gibt eine sehr, sehr einflussreiche Studie aus San Francisco beispielsweise, die zeigen können, dass eine Ausweitung der Mietregulierung die Umzugsmobilität massiv reduziert hat. Ja, das ist auch was wir in Berlin vermuten, dass passiert ist. Denn als Insider, der ich ja schon eine Wohnung habe, profitiere ich von so einer Politik. Ja, was ist jetzt für mich den armen Schlucker, der aus NRW nach Berlin ziehen möchte? Ja, ich finde dann gar keine Wohnung, weil eben das Angebot künstlich verknappt ist, weil die Leute, die schon immer gedeckelten, geschützten und letzten Endes dadurch eben auch staatlich in gewisser Weise subventionierten Wohnungen schon wohnen, die möchten nicht mehr ausziehen. Ja. Aber das bedeutet gleichzeitig natürlich auch für diejenigen, die schon in so einer Wohnung wohnen, die sehen sich dann eben noch erhöhten Knappheiten dann wiederum am freien Wohnungsmarkt gegenüber. Langfristig kommt man beispielsweise in San Francisco auch feststellen, dass das zu einer erhöhten Umwandlung letzten Endes von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen geführt hat. Ja, und jetzt haben wir vorhin gesagt, wir haben ja in Deutschland so einen schönen, breiten Mietwohnungsmarkt. Ich kann in jedem Segment tatsächlich in Deutschland mieten. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Ja, ich habe einen sehr, sehr breit aufgestellten Mietwohnungsmarkt. Und so ein erhöhter Mieterschutz letzten Endes in langer Frist bedeutet letzten Endes, dass sich eben der Mietwohnungsmarkt verknappt, dadurch, dass eben mehr Eigentumswohnungen letzten Endes am Markt angeboten werden, weil viele sagen, das mache ich nicht mit. Ja, diese Regulatorik gehe ich als Vermieter nicht mit. Das mag für einige tatsächlich dann beispielsweise auch nicht mehr kostendeckend funktionieren. Ja. Andere sagen grundsätzlich, sie möchten sich mit dieser Wohnungspolitik eben einfach nicht mehr rumscheren, beispielsweise. Ja, es gibt aber auch empirische Evidenz, langfristige Evidenz, die sich das auch über verschiedene Länder hinweg angeschaut hat, die zeigen kann, dass diese mietregulierenden Maßnahmen tatsächlich auch die Neubautätigkeit eben nachhaltig reduzieren, ja, und die Wohnungsinvestitionen eben negativ beeinflussen. Und das ist ja wiederum was Konträres, ja, wenn wir doch eigentlich sagen, na, der unterliegende, der kausale Faktor, warum die Preise so stark steigen, ist, weil wir die Knappheiten haben. Aber wir dann eine Politik einführen, die letzten Endes dazu führt, dass diese Knappheiten zementiert werden, dann ist es ja eigentlich das Gegenteil von dem, was wir machen wollen. Ja, ich verstehe dieses, aber wir müssen doch was tun. Ja, ich verstehe das, ich spüre das ja auch. Ich spüre das ja auch, dass es die Leute umtreibt und dass man irgendwas tun muss. Aber tatsächlich ist es eben so, dass diese harte oder auch diese atmende Art der Mietregulierung eben auf lange Frist dazu führt, dass eben weniger Angebot am Markt angeboten wird. Und im Übrigen ist die Mietpreisbremse gar nicht so schlecht, wie ihr ruft, denn sie funktioniert. Ja, es gibt empirische Studien, die zeigen für Deutschland, dass es durchaus mietpreisdämpfende Effekte der Mietpreisbremse gibt. Ja, 5% im bundesdeutschen Mittel, in manchen Lagen und Objekttypen bis zu 9% im Vergleich zur jeweiligen ungebremsten Referenzgruppe. Ist nicht so, dass sie nicht funktioniert, aber sie läuft dann eben nach dem zweiten Jahr typischerweise tatsächlich aus. Das ist unbedingt nicht unbedingt was wir was die Politik eben inkludiert, aber es deutet eben auf eine Segmentierung des Marktsegments hin. Gleichzeitig zeigen aber auch Studien, dass die Mietpreisbremse genau in den Regionen, in den Vierteln besonders stark greift, in denen eher besser verdienende Haushalte wohnen. Ja, und eigentlich ist das dann wieder das, was eigentlich konträr zu dem steht, was die eigentliche Intention dieser Maßnahme war, nämlich die weniger einkommensstarken Gruppen zu schützen. Ja, denn das ist dann eben so die, letzten Endes, weil so eine Mietpreisbremse an der Stelle eben nicht unterscheidet zwischen den Einkommensniveaus der Mietenden, ist das eben dann letzten Endes auch eine Implikation, dass potenziell besser verdienende, zumindest gibt eine empirische Studie, die das zeigt, eben stärker von diesem Instrument profitieren. Es ist eine ganze Reihe an Gegenargumenten, die ich, glaube ich, nennen kann. Und tatsächlich gibt es auch eine ganz, ganz berühmte Studie, wo unter Ökonomen wohlgemerkt, ja, gefragt wurde, was denn von einer harten Mietpreisregulierung zu halten ist. Und in dieser Studie wurden ganz, ganz viele andere sozialpolitische Maßnahmen auch abgefragt. Aber es war nirgendwo so starke Einigkeit in meiner Ökonomenzunft wie bei diesem Thema, dass eine Mietpreisregulierung eine ganz schlechte Idee ist für den Markt.
Ja, vielleicht liegt es auch teilweise daran, dass eben die Orientierung auf diesen besagten Markt das Kriterium schlechthin ist. Und wenn man so ein bisschen politische Folgen sich anguckt, und wir wissen ja, dass gerade die besagten Arbeiter, die wenig Einkommen haben, AfD primär gewählt haben und damit Zugänglichkeit zum Rechtspopulismus haben, dann wird es schwierig. Und wenn ich mir die Entwicklung auch in anderen Ländern angucke, also ich will es gar nicht als grundsätzlich Gegenargument formulieren, will nur sagen, so aus soziologischer Perspektive, glaube ich, gibt es da noch Punkte. Aber Hans, du wolltest noch gerne ergänzen.
Zu einer Lösung will ich da noch. Direkt daran anknüpfend, der Kernbegriff, und zwar sowohl positiv bei Ihnen, Herr Sagner, als auch sozusagen kritisch, ist der Begriff des Marktes. Wenn man tatsächlich Wohnraum Erstellung, Wohnraumbewirtschaftung, Verfügung über Wohnraum rein nach Markt oder ganz überwiegend, fast ausschließlich nach marktwirtschaftlichen Kriterien macht, dann haben Sie natürlich automatisch die Motivation der Gewinnmaximierung als den allerstärksten Treiber. Das ist einfach so. Marktimmanent ist das die Logik, und marktimmanent ist dann natürlich eine Mietpreisbremse Quatsch, weil sie ja verhindert, dass die Marktmechanismen sich durchsetzen können. Deswegen, und jetzt zitiere ich mich selbst, bin ich der Auffassung, dass es richtig wäre, ausgehend davon, Wohnen ist ein Menschenrecht, lässt sich auch aus der Verfassung, im Grundgesetz steht es nicht explizit drin, aber lässt sich ableiten, bin ich der Auffassung, dass es absolut notwendig ist, höhere Anteile von Wohnraumerstellung und Bewirtschaftung außerhalb des gewinnorientierten Marktes zu organisieren. Das darf kein dauerhafter Zuschussbetrieb sein, das ist schon klar. Ja? Aber es gibt gemeinwirtschaftliche Unternehmensformen. Ich kann auch die Sparkasse nehmen als gemeinwirtschaftliches Geldinstitut. Die dürfen auch keine Gewinne machen. Ob die das, was sie an Überschüssen haben, immer sinnvoll verwenden, ist eine andere Sache. Aber es gibt die Möglichkeit, wirtschaftlich zu handeln, ohne dass es nur in der Gewinnmaximierung mündet. Und das fände ich wirklich für sinnvoll. Und jetzt mache ich ein polemisches Beispiel. Es gibt ja auch Privatschulen. Aber was hätten wir für ein Schul- und Bildungssystem, wenn das nur, und jetzt nehme ich die US-amerikanischen Universitäten als Beispiel, wenn das nur privatwirtschaftlich organisiert wäre? Für mich hat Wohnraum, das Recht auf Wohnen, eine für menschenwürdige Existenz ähnlich hohe Bedeutung wie Bildung. Und deswegen bin ich wirklich dafür, und das ist jetzt, wenn Sie so wollen, eine politische, auch eine ideologische Position, wobei das kein negativer Ideologiebegriff ist, eine politische Position, dass ich sage, ich halte es für absolut geboten, erhebliche Teile des vermietbaren Wohnraums den Markt, den rein gewinnorientierten Marktkräften ein Stück weit zu entziehen.
Herr Sagner, Herr Tritt, bevor Sie reagieren und unterstützen, was Hans gesagt hat, es gibt interessanterweise eine Anfrage der Linken bei der Bundesregierung letzte Legislaturperiode, wo der wissenschaftliche Dienst darauf reagiert hat, und da war die Frage, gibt es ein Menschenrecht auf Wohnen? Was Hans gerade angedeutet hatte, die Reaktion, in diesem kann man nachlesen, war: Die Bundesrepublik Deutschland hat internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, bla bla bla, UN-Sozialrat ratifiziert. Und dann erklären sie das, lala, und schreiben am Ende, die menschenrechtliche Dimension des Rechts auf Wohnen zeigt, dass es sich bei Wohnraum um kein gewöhnliches marktwirtschaftliches Produkt handelt, Ausrufezeichen, sondern der Staat vielmehr für die Gewährleistung Sorge zu tragen hat. Punkt. Jetzt sie.
Unter anderem deswegen wollen wir jetzt auch im Zuge des Monitorings der SDG-Ziele auch tatsächlich die Mietwohnungsmarktentwicklung kleinräumig in Deutschland. Ja, das ist richtig und wichtig. Und das ist, aber wir dürfen jetzt bitte nicht zum Ende hin von all dieser sehr objektiven Debatte zu sehr abschweifen und die Dramatik vielleicht zu krass wirken lassen. Denn letzten Endes haben wir eben keine Situation, wie wir es beispielsweise in der Nachkriegszeit gesehen haben. Ja, keine dramatische Situation, als dass denn jetzt überall Menschen ohne Obdach wären. Ja, sondern die Diskussion, die wir führen, und ich glaube, das sollten wir durchaus machen, ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Wohnraumversorgung. So, das möchte ich nochmal an der Stelle betonen in Deutschland. Wir haben Probleme, ja, und wir sollten darüber diskutieren, wie wir diesen Problemen Herr werden. Aber jetzt uns sozusagen an der Stelle mit Ländern in einen Topf zu begeben, in denen wir tatsächlich nicht mal das Obdach letzten Endes für große Teile der Bevölkerung bieten können. Das sollten wir, glaube ich, vermeiden, finde ich. Ja, aber keine Frage, diese Frage, das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr politische und dadurch auch immer eine populistische Frage dessen, wir müssen doch was tun, die Mieten steigen doch, wir müssen doch jetzt was tun. Ja, aber mein Gegenargument, das wirklich auf breiter empirischer Basis letzten Endes fundiert ist, eben, wir können das schon machen. Ja, man kann das politisch motiviert schon auch machen und man kann das für den Zusammenhalt der Gesellschaft in der kurzen Frist auch durchaus motivieren, aber nicht über die ökonomische Variante letzten Endes. Und ich will ja nicht so tun, als ob ich was anderes wäre als ein Ökonom. Ja, es gibt breite Forschung aus der Soziologie beispielsweise, die sich genau und sehr, sehr intensiv und auf kleinräumiger Ebene mit den Themen Gentrifizierung etc. beschäftigt. Und es gibt dramatische Beispiele, ja, wo auch tatsächlich eben Menschen dann eben ihr Obdach verlieren, auch in einer Lebenssituation, wo sie ganz, ganz schwer getroffen sind, keine Frage. Aber man muss das bisschen diese Einzelfälle, diese Betrachtung eben unterscheiden von der breiten Entwicklung des Marktes, die wir eben so sehen. Und ich bin ja auch niemand, der sagt, baut die sozialen Sicherungen, die sozialen Säulen der Wohnraumsicherung ab. Ganz im Gegenteil, aber an einer oder anderen Stelle sollten wir uns darauf besinnen, dass eben die Säule der sozialen Wohnraumförderung, die Sozialwohnung und die Säule der Objektförderung über das Wohngeld tatsächlich eben auch budgetäre Restriktionen haben. Ja, und wir uns überlegen müssen, wie kriegen wir es eben effizient eingesetzt. Und im Übrigen ist eigentlich tatsächlich in vielen Bereichen Konsens, dass das Wohngeld beispielsweise sehr, sehr viel treffsicherer funktioniert. Das liegt auch daran, dass die soziale Wohnraumförderung in vielen Bundesländern nicht effizient ausgestaltet ist, weil wir eben nicht regelmäßig beispielsweise die Einkommensgrenzen der Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Sozialwohnungen überprüfen. Und das in vielen Bundesländern nur beim Einzug tun und dann tatsächlich nie wieder. Na, Bayern macht das ein bisschen besser. Aber die Treffsicherheit beim Wohngeld beispielsweise ist deutlich höher, weil da regelmäßig Einkommensgrenzen überprüft werden. Also es soll eben nicht so rüberkommen, dass ich nicht sehe, dass wir diese sozialen Sicherungsinstrumente brauchen. Wir brauchen die, ja, ganz entscheidend. Aber wir können die eben, weil wir eben begrenztes Budget haben, nur für einen begrenzten Teil der Bevölkerung bereitstellen. Wir können und sollten eben nicht hergehen, letzten Endes den Markt in der kompletten Breite subventionieren, sondern wir sollten durchaus eben einfach die Marktkräfte auch wirken lassen und die notwendige Bestandsausweitung eben entsprechend an der Stelle auch ermöglichen.
Ich glaube, die Unterschiede sind sehr deutlich geworden. Der letzte Punkt, zwei Punkte sind es noch, aber der letzte kleine, den haben wir, glaube ich, jetzt schon mit abgefrühstückt, aber mich würde gleich mal Hans' Position dazu interessieren. Tatsächlich gab es ja in Berlin, von Ihnen schon zitiert, den Volksentscheid zur Vergesellschaftung der deutschen Wohnen, aber also nicht nur deutsche Wohnen, geht um alle Immobilienkonzerne, der ja positiv beschieden worden ist von der Bevölkerung und seitdem sich in so einer Schwebephase befindet, würde ich mal sagen. So richtig klar, wie umgegangen werden soll, ist nicht so richtig. Die Expertenkommission, die es damals gab, die Sie wahrscheinlich auch kritisieren werden aufgrund ihrer Besetzung, aber die ja eigentlich herausgestellt hat, dass irgendwie die diese zumindest Recht aus juristischer Perspektive, es war ja auch ein Streitpunkt, ist das überhaupt möglich oder nicht möglich, da gibt es auch verschiedene Auslegungen, das bejaht hat. Und die Frage quasi wäre zu Schluss nochmal als eine Möglichkeit auch, ob diese Vergesellschaftung des Wohnungsmarktes mindestens für diesen Berlin jetzt als Idee ansteht oder auch nicht ansteht, als Konzept irgendwie dasteht, ob das eine Möglichkeit wäre. Hans, mich würde erstmal deine Position interessieren, weil du hast ja gerade in so eine ähnliche Richtung gegangen, da ging es um sozialen Wohnungsbau, aber letztlich ist es ja ein ähnliches Konzept. Wärst du ein Befürworter dieser Vergesellschaftung, wie sie Berlin zumindest aufgrund dieses Volksentscheids eigentlich ja machen müsste?
Ja, ich bin da bei der Mehrheit der Bevölkerung, jedenfalls vom Entscheid her. Und man soll bitte nicht vergessen, es bezieht sich auf Gesellschaften mit mehr als 3000 Wohneinheiten. Also da soll eben nicht der oder die Familie, die sozusagen für Alterssicherung sich ein, zwei, drei Wohnungen gebaut hat, vom erspart, um die geht's nicht, sondern es geht um Konzerne ab einer bestimmten Größe. Und da halte ich das für, in diesem Mix, den ich jetzt mehrfach genannt habe, halte ich das für ein zulässiges und in der gegenwärtigen Situation auch gebotenes Mittel. Dass das juristisch umstritten ist, ist mir völlig bekannt. Ich kenne auch sowohl die Pro- als auch die Kontra-Positionen. Aber wir wissen ja, vor Gericht und auf hoher See, ne, ist man immer in Gottes Hand. Keine Ahnung, kann auch sein, dass dann nachher obergerichtlich entschieden wird, nein, diese, auch wenn man sich aufs Grundgesetz bezieht, diese Enteignung auch mit der Grenze 3000 Wohneinheiten sei nicht zulässig, dann ist das eben so. Ich halte aber den Versuch als Ausdruck einer tatsächlich gegebenen Engpass- und Zwangssituation. Und weil Sie vorhin sagten, da sagen ja, wir haben nicht die Dramatik wie in der Nachkriegszeit. Das ist richtig. Aber Drama ist auch ist kein objektiver, sondern subjektiver Begriff. Ich halte es auch für dramatisch, wenn 25-jährige Menschen nicht ihre eigenen Wohnunterkünfte beziehen können, sondern gezwungen sind, bei ihren Eltern weiterhin zu wohnen, weil sie eben keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Das ist eine andere Form von Dramatik als die der Nachkriegszeit, wo Ausgebombte und Flüchtlinge und Vertriebene da waren. Es ist aber in der gegenwärtigen Situation für die Betroffenen, glaube ich, auch ziemlich dramatisch. Ein paar haben wir ja hier heute auch gehört.
TM.
Ich sage mal, es ist ja nicht bei uns wie in Italien, wo im Schnitt junge Erwachsene mit 30 Jahren aus dem Elternhaus ausziehen. Das würde ich als noch weitaus dramatischer betiteln. Ich halte aber die Herangehensweise der Vergesellschaftung durchaus für sinnvoll, aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Einerseits besteht offensichtlich der Drang danach. Es wäre legitimiert von demokratischer Perspektive her. Das heißt, die Bevölkerung spricht sich dafür aus und es wäre sozusagen eine Befriedigung dieser, also man würde diesen Bedürfnissen nachgehen, was ich für durchaus sinnvoll halte, dass man es zumindest prüft oder zumindest versucht. Andererseits wird ein Signal an die jeweiligen Konzerne gesendet, passt mal auf, dass ihr keinen Mist baut, sonst werdet ihr nachher noch, jetzt mal ganz, ganz salopp gesagt, ne, nachher noch vergesellschaftet. Und sendet sozusagen so ein bisschen ein Signal. Letztlich sind das ja diejenigen oder die Unternehmen, die am ehesten auf besagte Gewinnmaximierung aus sind. Das heißt, man würde sich da schon an den Punkten abarbeiten oder daran wenden, wo wir ja eins der Probleme oder eine der Ursachen für diese hohen Preise, die vermeidbar wäre, ausgemacht haben. Und das ist benannte Gewinnmaximierung. Deswegen halte ich die Idee an sich erstmal grundlegend betrachtet nicht für schlecht und ich finde es gut, dass sozusagen auf Wunsch, auf Willen der Bevölkerung hin das Ganze geprüft wird, ungeachtet dessen, was am Ende bei rauskommen mag.
So, Herr Sackner, jetzt dürfen Sie. Wie ist Ihre Position?
Konträr. Aber ich glaube, es ist in Ordnung, wenn jetzt auch ein paar konträre Argumente fallen an der Stelle. Letzten Endes impliziert das so ein bisschen die Hoffnung ja einer Vergesellschaftung impliziert, wir glauben dann letzten Endes, das funktioniert effizienter, kostengünstiger und wir schützen an der Stelle eben Mieterinnen und Mieter. Aber ich werde dadurch definitiv in eine langfristige Förderkulisse letzten Endes einsteigen. Ich werde kaum Investoren finden, die noch tatsächlich den Neubau dann an der Stelle bereitstellen müssen. Und wir haben eigentlich identifiziert, dass die Kausalität an der Stelle mit der Knappheit beginnt. Und diese Knappheit wird durch so eine Vergesellschaftung tatsächlich eben weiter manifestiert und zementiert. Habe ich, glaube ich, schon mal genau in der Kombination heute gesagt. Aber das ist das Problem, ja. Ich werde dadurch, und das sehen wir jetzt im Übrigen tatsächlich gerade aktuell auch schon mit den Debatten um die Ausweitung der Mietpreisbremse beziehungsweise eine Ausweitung der Betrachtungsjahre bei der Mietpreisbremse aktuell auch. Unternehmen wollen eins, die wollen Planbarkeit letzten Endes, ja, um eben zu investieren. Und wenn solche Politiken im Raum stehen, sind Investorinnen und Investoren aus nationaler wie internationaler Kulisse ganz schnell abgeschreckt eben vom deutschen Wohnungsmarkt. Und das bedeutet dann, wir kriegen weniger Wohnungen. Und zum anderen bedeutet das aber auch, es wäre ein sehr, sehr großer, massiver staatlicher budgetärer Aufwand an der Stelle notwendig, um das überhaupt zu leisten. Und ich hatte angesprochen, warum so viele Kommunen in den 2000er Jahren ihre Wohnungsbestände verkauft haben, weil sie es finanziell schlichtweg nicht mehr leisten konnten, diese Wohnungen zu bewirtschaften. Und das ist was, was man sich eben auch vor Augen führen muss, um eben diese Instandhaltung letzten Endes betreiben zu können, muss in gewisser Weise auch irgendwo Geld erwirtschaftet werden. Und ich will es nicht auf die Spitze treiben, aber wir haben es mit der Vergesellschaftung auf die Spitze getrieben. Aber das, was in der DDR zur Wende letzten Endes im Wohnungsbestand in der DDR vorzufinden war, war alles andere als die Welt im Wohnungsmarkt, die wir uns, glaube ich, nochmal zurückwünschen möchten. Ja, denn der allergrößte Teil des Wohnungsbestands war eben massiv verfallen. Und das lag eben unter anderem daran, dass eben die Mietpreise auf einem künstlich günstigen Niveau gehalten wurden, wo sich schlichtweg dann einfach Investitionen in die Wohnungsbestände einfach nicht mehr rentiert haben.
Ja, Herr Sackner, herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben unsere Zeit so langsam erfüllt. Eine Schlussfrage noch an Sie. Ich glaube, wir hatten noch viele Sachen, die wir besprechen könnten, aber das ist ja immer so. Der Blick auf den Baumarkt haben wir komplett, also den Eigentumsmarkt, fast komplett weggelassen. Aber Schlussfrage vielleicht. Wenn die neue Bauministerin, Frau Hubert, Sie anruft und sagt, Herr Sackner, ich brauche den einen Tipp, soll mein erster Schritt sein, den ich als in meinem Amt quasi vollziehe? Welchen Tipp geben Sie ihr?
Es ist tatsächlich schon viel, viel Positives drin, muss man sagen, in den Vorhaben. Und zwar ist der berühmte Bauturbo, ist jetzt genannt. Ja, das ist natürlich auch eine Idee, die schon seit vielen Jahren letzten Endes im Wohnungsmarkt schwelt. Aber die Idee, wir haben gesagt, der Wohnungsmarkt reagiert sehr rigide, aber die Idee letzten Endes, die Schaffung neuen Wohnraums deutlich schneller und natürlich auch kosteneffizienter ablaufen zu lassen. Das hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten. Das heißt, es hat Facetten der Digitalisierung und der echten Digitalisierung. Das meine ich damit nicht nur, dass ein Bauantrag digital eingereicht werden kann, sondern dass auch digital geprüft wird. Und dass er nicht irgendwo auf dem Amt nochmal ausgedruckt werden muss und dann in ein anderes Format überführt werden muss. Das ist die Realität zurzeit. Hat aber natürlich auch mit einer, naja, Priorisierung des Wohnungsbaus in gewisser Weise auf kommunaler Ebene zu tun. Denn ich habe in vielen Kommunen sehr, sehr viele unterschiedliche Interessensvertreter, die so einen Neubauprozess sehr, sehr langsam machen. Das hat beispielsweise auch impliziert Umweltgutachten, aber auch andere Belange, die an der Stelle eben valide sind und sicherlich geprüft werden müssen, aber die in vielerlei Hinsicht potenziell, wenn denn das Ziel ist, Wohnraum zu schaffen, tatsächlich eben untergeordnet werden sollen. Ja, das ist auch Teil dieser ganzen Idee. Und dann gibt es eben noch eine wichtige und ja auch angesprochene Maßnahme, die jetzt eben verabschiedet werden soll, ist über den Gebäudetyp E tatsächlich zu ermöglichen, nicht mehr unbedingt nach neuestem und bestem Stand der Technik tatsächlich einen Neubau bereitzustellen, sondern das BGB dahingehend zu reformieren, dass im Sinne der Haftbarkeit auch günstigere Arten des Bauens und experimentelle Formen potenziell eben nicht mehr mit einer Haftung am Ende, die dann potenzielle Klagen impliziert, verbunden ist, wie es derzeit der Fall ist. Denn wir bauen ja deswegen so sehr gut, sage ich mal, weil natürlich so ein Projektentwickler, so ein Bauherr sich ja entsprechend absichern möchte gegen Folgeklagen an der Stelle. Ja. Und das ist eine schöne Entwicklung, ja, dass wir wieder drüber nachdenken, weil die Baukosten, die haben wir noch gar nicht angesprochen, weil die Baukosten natürlich auch kausal sind für diese Kostensteigerung auf der Mietseite. In den letzten Jahren, wir haben Jahre gesehen, da haben wir Baukostensteigerungen von +15% im Jahresvergleich gehabt. Ja. Deutlich, deutlich über dem, was die Mieten letzten Endes dann auch wiedergespiegelt haben. Und dass man da vielleicht nochmal in sich geht an der Stelle und das tut zumindest auf dem Papier, die Frau Huberts, so ist es angekündigt, so sich auch Zeit nimmt, eben potenziell über Maßnahmen nachzudenken, die nicht kurzfristig tatsächlich, nennt man so, das Medianwähler-Theorem erfüllen und die Wiederwahl garantieren, ja, sondern die tatsächlich langfristig und mittel- bis langfristig tatsächlich auch dem Markt eben helfen, ja, auch dem Markt wieder helfen, eben effizienter zu funktionieren.
Ja, Herr Sagner, herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, die Sie für uns genommen haben. Ich glaube, es hat Spaß gemacht, sich ein bisschen aneinander zu reiben an manchen Stellen. Das war, glaube ich, ganz gut und das war auch mal eine interessante Sicht. Insofern danke, dass Sie sich Zeit genommen und uns über dieses Thema lange, lange gesprochen haben.
Sehr gerne. Ich danke vielmals. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut uns sehr. Dann hören wir und sehen wir uns vielleicht mal wieder. Das wäre ja für alle Seiten schön. Gut, und damit sind wir quasi am Ende angekommen dieser Spezialfolge. Ihr habt gemerkt, so ein paar Sachen haben wir nicht ganz geschafft, zeitlich inhaltlich. Das ist ja immer so, aber ich glaube, einen großen Rundumschlag um das Thema Wohnen zumindest haben wir geschafft. Und das ist ja das, was eigentlich unser Hauptziel war, wenn man so möchte. Ja, herzlichen Dank an alle, die heute fleißig dabei waren. Danke an Hans, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast, wie immer. Er will nicht sagen, er nickt nur, ja, es reicht ja. Genau, ihr wisst ja, das ist die zweite Spezialfolge, wenn man so möchte. Eigentlich ja hat ja mal immer nur eine Spezialfolge, dieses Mal war wir die 50. reguläre Folge, eigentlich ist es die 80. lalala. Vollziehen ist es die zweite. Die erste war ja zum Thema Polen. Auch da sind wir noch mittendrin. Mit vielen Voraussagen, die wir in dieser Folge getroffen haben, lagen wir ziemlich gut, würde ich sagen. Wenn wir sehen, wie es ausgeht. Und die dritte Spezialfolge quasi erscheint schon nächste Woche. Und wie immer mache ich es falsch. Ich kündige am Ende an, was am Anfang wichtig wäre. Aber gut. Das heißt, die FAQ-Folge, die viel gewünschte Folge, ihr fragt, wir antworten, kommt schon nächste Woche. Das heißt, ihr müsst die Folge weghören, aber da seid ihr jetzt schon. Egal. Dementsprechend das. Und Ende Juni hören wir uns dann wieder mit der nächsten oder eigentlich eher Anfang Juli wahrscheinlich mit der letzten regulären Folge in dieser Staffel, die vermutlich den Schwerpunkt auf, nicht vermutlich, sie wird den Schwerpunkt auf den aktuellen Geschehnissen in der Ost legen. Und sonst können wir schon ankündigen, es wird auch wieder eine Sommerreihe geben. Juhu, ich habe letztes Mal schon gesagt, dieses Mal wird die Sommerreihe den Fokus auf die Aufnahmekandidaten der EU legen oder eine Auswahl zumindest des Ganzen. Es wird 3 bis 4 Folgen, es steht noch nicht ganz fest, wie viele es werden geben, wo wir quasi auf diese Kandidaten schauen und die beleuchten. Ihr wisst, die Sommerfolgen sind ein bisschen kürzer, die gehen in der Regel eine Stunde plus. Wo auch immer das endet. Sonst die allbekannten Kanäle fürs Feedback gerne wieder nutzen. Der Link ist eingestellt, sonst via Social Media. Und ich habe auch den Link nochmal zum FAQ eingestellt, denn das können wir jetzt schon mal ankündigen. Wir haben in der FAQ-Folge nicht alles geschafft. Alle Fragen, welche Überraschung. Genau, wir danken euch recht herzlich, wünschen euch eine schöne Zeit. Hoffentlich keine Probleme auf dem Mietmarkt, falls ihr auf Wohnungssuche seid. Und sonst bleibt gesund, bleibt politisch und dann bis bald. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.